Ich dachte, scheiße, wie kommst du jetzt hier raus? Tito zeigt uns Dinge, die wir nicht übersetzen können.
Meistens ein großer Piep würde erfordern.
Und wir standen mit auf der Kreuzung. Also ich war wirklich überfordert. Ich habe gedacht, das geht ja ab.
Hey, Halle, ich habe mich nicht getraut. Das war der Erste, der mir eingefallen ist.
Ich kann mir das erlauben.
Ja, genau. Du stehst im Wald, ja, und dann lernst du kennen Langeweile. Erstmal total scheiße und jetzt weiß ich, Langeweile ist das Nadelöhr zum Glück. Was Geileres gibt es nicht, weil wenn du eine Langeweile hast und willst sie beherrschen, dann musst du kreativ sein und dann fängt das an. Und dann tust du selbstbestimmt was entwickeln und selbstbestimmte Ideen haben.
Ja, aber da muss ich eine Geschichte zu erzählen, dem Thema
zur Schule gebracht. Du darfst auch mal was sagen.
Ich danke dir. Euer Ehren, ich danke Ihnen für das Wort.
Heute ist es soweit. Dietmar Horsitscher spricht.
Dankeschön.
In Münster.
Hey, du hast doch noch gar nichts getrunken.
Ja, ich weiß auch nicht, aber ich fühle mich so in einer Radstimmung. Ich habe auch extra meinen Hoodie angezogen, um einfach mich sportlich zu fühlen. Ich sehe ja, du auch. Weil die heutige Folge ist eine Sonderfolge wieder. Eine Sonderfolge, wie wir sie durchaus schon mal ein bisschen hatten, aber heute wieder ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders. Das, was ich vor mir sehe, ist schon, also wenn man das jetzt so. Also wir hören das, oder Sie hören das jetzt ja alle noch, ihr hört das ja nur im Radio, aber wenn man das jetzt auch noch bildlich sieht, sitzen vor mir einige Flaschen, inklusive den Herrn Mühlnickel. Und man kann das wirklich eine Sonderfolge nennen.
Nämlich, du hast eine Flasche vergessen, die sitzt hier.
Nein, die Flasche ist keine Flasche. Also das muss ich mal gleich sagen. Also,
ich finde das gar nicht negativ, eine Flasche zu sein, da passt eine Menge rein.
Hallo Dietmar.
Also, ja, pass auf. Also die Folge heute geht um Balance, es geht um Präzision, es geht schärfende Sinne und hilft dabei, sogar auf andere Gedanken zu kommen. Alles natürlich prädestinierte Dinge, die dir nicht so anheimfallen,
ja.
Thomas.
Ne? Ja.
Also deswegen,
ja. Hallo Dietmar, ich bin so traurig, die Quarkfee ist krank, also die Weinprinzessin. Also Sebastian ist heute nicht da, er konnte nicht mitkommen.
Ja, und er weint sicherlich.
Wir werden ihn sehr vermissen, weil es geht um Bier, das wäre eigentlich sein Thema, weil mit Wein hat er ja gar nichts zu tun in Wahrheit. Aber heute, du hast es gesagt, ist alles anders.
Ja.
Wir trinken heute etliche Flaschen Bier, deshalb werden wir heute auch keine Bewertung machen. Wir trinken heute einfach fröhlich vor uns hin, weil wir mal Lust drauf haben. Wir trinken auch heute keinen Schluck Wein. Wir haben noch 3 Schnäpse da, weil es ein Herrengedeck ist, was wir trinken wollen. Wir haben heute aber auch einen Gast, der genau dazu passt. Wir machen einfach, wie wir wollen und wie wir denken, weil genau so kann man durchs Leben gehen. Einfach als kreativer Kopf mit einer gewissen Fröhlichkeit und Lässigkeit. Und ich freue mich auf diesen Nachmittag. Wir zeichnen auf den Nachmittag auf. Wie selten zuvor. Ich glaube, heute wird eine der legendärsten Folgen sein, die wir jemals aufgezeichnet haben.
Ich finde das scheiße. Ich finde das scheiße, was ihr für eine Erwartungshaltung hier aufbaut.
Da natürlich, sofort Druck aufbauen.
Da kann ich doch nur noch losen.
Du kannst jetzt noch gehen.
Genau, weil und dann lassen
wir. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt noch ein Bier, damit ich die Erwartung
habe. Wir starten auch gleich voll mit Bier, keine Sorge.
Wir holen dich jetzt rein, Titus. Ja, Achtung,
Titus. Also, okay. Also, ich war noch nicht drin.
Man könnte ja sagen, also er selbst behauptet ja auch schon, nicht behauptet, er hat es festgestellt, dass er ja mit einem legendären Philosophen in ein Heim geht, ne? Nämlich mit einem wunderbaren Konfuzius, mit dem er Hand in Hand geht. Ja, mit Sicherheit, auch Konfuzius hat mit Sicherheit irgendwann mal gesagt, E-Roller, ja, wir sind ja damals noch Skateboard bergauf gefahren. Also auch bei Konfuzius gab es wahrscheinlich schon E-Roller. Aber laut seiner Vita, um ihn jetzt reinzuholen, ist er Skateboard-Pionier, Unternehmer und Seriengründer. Rennfahrer, Ex-Studienrat, Jugendlobbyist, Keynote-Speaker, Unidozent, Medienliebling und vor allem Social Entrepreneur und Anstifter. Aber er ist auch Preisträger, römischer Kaiser, Mützenträger, Biertrinker und Studienrat. Er lebt nicht nur für das Brett für die Welt, nein, er hat auch filmisch gesprochen das Brett vom Kopf. Bundesverdienstkreuzträger, Fallschirmspringer, Zappelphilipp, Drachenflieger, Bergsteiger, Snowboarder, Pilot, Vater, Ehemann und sein Motto. Und jetzt kommt es. Mit dem Konfuzius ein Heimgehen. Such dir einen Job, der dir Spaß macht und du wirst nie wieder arbeiten. Und genau das, deshalb sind wir hier. Genau, weil es unser Herz auch so trifft. Wir sind hier, weil wir Spaß haben wollen. Herzlich willkommen, Titus Eberhard Dickmann.
Hey. Wow, geil. Jetzt könnte ich alles kaputt machen und sagen, du hast den Rennfahrer vergessen.
Der Präparat. Ja gut, da war ich unaufmerksam. Aber scheißegal.
Der Studienrat war doppelt, den müssen wir einmal abziehen. Aber
wenn man so hyperaktiv ist, dann kann man gar nicht alles aufzählen. Das ist vollkommen klar.
Ich habe vieles mit Sicherheit ausgelassen hier gerade.
Mein Problem ist ja, dass ich selber vieles vergesse, was ich überhaupt schon gemacht habe und wofür ich eigentlich stehe, weil ich immer so brenne in die Zukunft für irgendwelche neuen Sachen, dass mich dann Leute erinnern, was ich alles gemacht habe. Deswegen habe ich auch Ralle an meiner Seite,
ja,
weil er ist sozusagen mein historisches Gedächtnis, weil, ja, man könnte sagen, ich kenne ihn nicht aus dem Kindergarten, weil da war ich zu alt für. Aber immerhin, geile Story, als er, wie alt bist du geworden? 11 Jahre, 12 Jahre bei der Party im Schrebergarten?
13. Geburtstag,
musst du mal vorstellen, nee. 13 Geburtstag, ne? Jetzt ist ein super alter Sack. Und da war er schon sozusagen in meiner Skateboard-Gruppe damals dann irgendwann Profifahrer. Und er hatte 13 Geburtstag und er hat uns zum Geburtstag eingeladen in den Schrebergarten seiner Eltern. Und das ganze Skateboard-Team und alle waren noch so jung. Die einzigen, die Bier trinken durften, waren meine Frau und ich, Britta und ich. Wir durften Bier trinken und das haben wir da auch genutzt. Und die Halfpipe aufgebaut und wir hatten Riesenspaß. Und von daher, ja, könnte man sagen, hat er mich jetzt 45 Jahre, vielleicht auch schon länger begleitet und ja, das ist ganz gut, wenn man so einen hat, noch mit einem frischen Gedächtnis, wo man sagen kann, Ralle, wie war das nochmal?
Auf jeden Fall und herzlich begrüßen wir herzlich auch noch in unserer Runde, Ralf Mittendorf.
Für euch zur Erklärung, Ralle ist ja auch eine Legende in der Skaterwelt und neben uns steht ein Skateboard, das nach ihm benannt ist, das heißt etwas, ich habe leider noch nie ein Skateboard gesehen, das Thomas Mühlnickel heißt, das wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ralle, schön, dass du auch heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich.
Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Abdrücke, die nach dir benannt werden, wenn du vom Skateboard fällst.
Ja, von meinem Skateboard, meinem Kinderskateboard werde ich euch später noch erzählen. Ich hatte ein schlechtestes Skateboard, das man als Kind bekommen kann, aber lass uns das irgendwann im Laufe des Nachmittags machen. Titus, du hast so viel Bier mitgebracht, wollen wir eins von deinen Bieren öffnen?
Ja, also wo ich mich besonders darüber freue, ist, dass das sehr international hier geworden ist. Ich habe ja schon Gas gegeben, damit wir viele verschiedene Biersorten hier haben. Aber dann kommt ihr auch noch mit verschiedenen Biersorten und dann noch ein italienisches dabei. Das fehlt mir nämlich noch. Ich habe nur ein spanisches. Ja Gott, jede Menge Deutsche natürlich. Aber da auch ja noch eins aus dem Ausland.
Das ist
aus
Bayern einfach hier. Raus, mit welchem wir einfach starten.
Ja. Gerne.
Die Lostrommel.
Ich bin neugierig. Ich probiere mal ein Pepperoni aus Italien.
Perfekt. Wir starten mit einem Peroni. Das habe ich aus Hamburg heute Morgen mitgebracht.
Sehr schön.
Peroni. Bei dem einen oder anderen von euch mag es jetzt wahrscheinlich schon mal im Hinterkopf klingeln. Peroni gab es doch neulich schon mal alkoholfrei mit Sebastian E. Merget, als der bei uns zu Gast war. Und alkoholfreies Peroni mitschleppte, weil er im Dry January war. Wir fanden das irgendwie nicht so cool. Ich habe auch nicht mitgetrunken mit euch, Jungs, weil ich dachte, Dry January mache ich einfach nicht mit. Ich trinke nur alkoholisch und das Peroni war alkoholfrei.
Kannst nicht
heute
alles, das ist das Problem.
Gibt's Peroni mit Alkohol.
Jetzt bin ich gespannt. Beim flüchtigen Lesen hatte ich erst Peperoni im Kopf und habe gedacht, das ist vielleicht scharf, aber du hast mich ja schon aufgeklärt.
Ja. Prost. Aber dann muss ich ja schon einen Trinkspruch bringen. Dann ist es ja schon soweit.
Ist schon soweit.
Ja, glaube ich, bin jetzt kein Vorbereitet. Ja. Nee.
Titus, du bekommst jetzt von mir.
Die wir früher bei Partys genommen haben, die sind nicht
jung. Ach doch, hau raus.
Wir sind kurz davor, dass wir Kalendersprüche oder ganze Kalender mit unseren Sprüchen veröffentlichen, weil ich dichte für unsere Gäste. Du bekommst jetzt deinen eigenen Trinkspruch.
Oh nee.
Achtung, lehn dich zurück.
Wir fangen erstmal ganz traditionell an. Nee, nicht lange schnacken, Kopf hernacken.
Jawohl, das dauert zu lange.
Dann mach ich den zum Schnaps gleich.
Ja, gut finde ich auch immer zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack.
Ey, Alter, ich habe mich nicht getraut. Das war der Erste, der mir eingefallen ist.
Ich kann mir das erlauben.
Ja, genau. Das ist ja sein Image. Er hat schon immer sein Image gepflegt. Aber mich versucht man ja auch immer so als Vorbild zu verkaufen und dann ist das irgendwann problematisch. Ich soll ja Vorbild für Kinder sein, ne? Dann kann ich ja nicht hier mit solchen Sprüchen hier rumhauen.
Jetzt sind wir in der FSK 16.
Das mache ich mit den Kindern, wenn ich alleine bin.
Titus, wie schmeckt dir mein Peroni?
Gut. Schmeckt gut. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ein bisschen hopfig, Malz kommt auch durch und mich stört immer die Kohlensäure, aber das liegt an meinem Magen, nicht am Bier. Ohne Bier, ohne Kohlensäure schmeckt das ja nicht. Eigentlich bin ich ja auch, wie soll ich sagen, ich bin inzwischen wirklich ein Freund von so schlaffen Bieren, sag ich mal.
Ja, früher war das, ich meine, ich bin jetzt 74, ich kann mich noch erinnern, in unserer Jugend, man war ja kein Mann, wenn man den Pilz getrunken hat, und das musste so bitter sein, wie irgend möglich, und wir schon Export oder so einen Scheiß getrunken hat. Nee, das war ja ganz fürchterlich, aber ich bekenne mich jetzt zum Softbiertrinker. Also, ich trinke gerne mal ein helles, weil das so schön süffig ist. Ich trinke auch, ja, da haben wir, deswegen habe ich auch extra zwei helle hier, kann ich gerne schon mal vorstellen, trinken wir auch gleich einmal. Das reicht mir gleich der Ralle an, weil er da persönliche Beziehung zu hat. Dann ist das Alex von Rohling, kennt wahrscheinlich keiner. Und helles Lagerbier, das ist für uns deswegen so besonders, weil das haben die wieder aufgelegt und in den 90er Jahre, aber das erzählst du besser, was wir damit zu tun haben, geht ja auch schnell, zack, zack.
Ja, genau. Mit der Marke Alex hatten wir in den 90ern zu tun, als wir unsere damals neue Skatehalle gegründet haben, den jetzigen Skaters Palace. Da war die Marke Alex gerade frisch aufgelegt oder war gerade ganz neu auf dem Markt. Alex ist dann als Sponsor in die Halle gekommen und wir haben dort die Präsentation des Bieres mit den ganzen Außendienstmitarbeitern, mit den Mitarbeitern von der Rohling Brauerei unter Anwesenheit von Familie Rohling gefeiert. Und das war, soweit ich mich erinnern kann, ein ganz netter Abend, wobei der Erinnerung, das ist dann so eine Sache irgendwann. Das ist dann
ja, jetzt hat er auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil man meint immer, wir stehen nur für Skateboards verkaufen oder sowas. Aber ja, ist auch ein Riesenkonzern geworden irgendwann weltweit auf allen Ebenen von Produktion über Großhandel und so weiter. Das macht ja jetzt momentan mein Sohn. Das Ganze war aber nur irgendwie Mittel zum Zweck. Irgendwovon musste man ja leben, weil unser Herz, ich sag extra unser, weil da war ja Ralle immer an meiner Seite, hat eher für die Szene gebrannt, für Events, und hat unglaublich Spaß gemacht. Das fing an mit ganz kleinen Hinterhof-Events, die einfach, dann habe ich die Titus Cup genannt, dann irgendwann Münster Monster Mastership. Und
war das dein Titel, Münster Monster Mastership? Münster Monster Mastership, ja. War das deine Erfindung, der Titel?
Ja, was heißt Erfindung? Erfindung sage ich nicht, aber ja, den Titel habe ich insofern kreiert, aber man lässt sich ja immer inspirieren. Die Geschichte ist in etwa so, ich meine, alte Geschichten sieht jeder ein bisschen anders, ich habe sie so in Erinnerung. Schon bevor das mit dem Münster Monster Mastership losging, sind wir ja mit so einer Schülergruppe immer zu gewissen, ja, Jamborees oder wie man sie nennen, Symposium, irgendwie zu so Skateboard-Treffen gefahren. Und da waren so ein paar Engländer auch und die kamen mit dem Begriff Münster, die konnten Münster so schlecht aussprechen, ne? Und deswegen klang das immer so ein bisschen wie Monster und so. Und irgendwann, dann haben wir den ersten Mastership hier in Münster gemacht, am Stadtbad Ost, noch im Freien, mehr Skater als Zuschauer, direkt neben dem Friedhof, dort waren unsere Zuschauer. Und jedenfalls.
Da gibt es so dieses Foto, ne, wo dahinter ist so ein Zaun zu sehen, ja, und davor, ja, seid ihr so alle aufgeräumt.
Genau, der Parkplatz wurde ein bisschen abgetrennt, ja. So ist das Ganze gestartet. Und da das überhaupt die einzige Möglichkeit war, fast in ganz Europa, wo man noch Skateboard fahren konnte, sind natürlich unglaublich viele Skateboarder gekommen. Und da waren auch gleich schon Engländer beim ersten Mal, 82 war das. Und dann hat das nicht lange gedauert. Dann Klaus Krapke, das war ja hier unser Superstar sozusagen in dem Titus-Team. Und den haben sie dann irgendwie Münster Monster genannt. Dann habe ich gedacht, boah, geil. Und dann schon war es geboren. Nee, dann gab es den Münster Monster Mastership. Der Park hieß dann Münster Monster Skatepark. Und dann habe ich ein Magazin gegründet, da hieß dann Münster Monster Magazin. Also immer MMM, mit Ausnahme des Skateparks, da habe ich nichts mit M gefunden. Da war das halt MMS.
Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, glaube ich, die eine Weltmeisterschaft erfunden haben. Also das ist schon besonders.
Ja, was soll man, wie soll ich sagen, das ist einfach so gewachsen. Und erfunden kann man ja gar nicht sagen, sondern ich war der einzige bekloppte Erwachsene. Man muss sich jetzt vorstellen, die ganze Szene war 15 Jahre jünger als ich und ich war knapp über 30. Also ich habe mit 29, 30 das erste Mal auf dem Skateboard gestanden und aktiv geworden bin ich ja dann sehr schnell. Aber die anderen waren alle 15 und jünger, zwischen 10 und 15 Jahre alt. Und dann hieß das immer, von alleine hätte ich das alle nicht gemacht. Ne? Irgendeiner kam immer, Titus, wir brauchen einen Contest. Ja Gott, da habe ich einen Contest gemacht. Titus, wir brauchen ein Magazin. Ja Gott, da habe ich mich um ein Magazin gekümmert. Ich hatte ja genug engagierte Leute, wo ich gesagt habe, Leute, du musst einen Artikel schreiben, du musst das machen. Und ich habe das dann zusammengeführt, finanziert und zack, dann lief das. Und ja, und dann so ist auch die Marke Titus entstanden, weil wir sahen ja, das Höchste ist, wenn Skateboarder ein eigenes Board haben, ja, bis man dann irgendwie an die amerikanischen Firmen rankommt, wurde die Idee doch an mich rangetragen, ob ich nicht die Marke Titus als Firma mache und dann
schreib mal ganz kurz mal so ein bisschen weiter zurück, nämlich ungefähr, ich glaube, bis zu deinem vierten Lebensjahr.
Jetzt kommt der Trinkspruch, kommt das Heringedeck. Achtung.
Scheiße, hättet ihr früher von Trinksprüchen geredet? Wir treffen. Ich hol mein Handy, da habe ich so viele Sprüche drin. Ich sammle nämlich
Sprüche. Du kannst es gleich holen.
Aber nur, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Selbst meine Sprüche vergesse ich. Das ist fürchterlich. Ja, mit 74 musst du da einfach... Außerdem, ich habe Ping-Pong im Kopf. Das ist ganz schrecklich. Deswegen, wenn irgendwas da hin und her geht, da kommen die ganzen Sachen, die muss ich sofort aufschreiben, sonst sind die wieder weg.
Wie Herbert Grönemeyer. Wie Herbert Grönemeyer, der macht das auch.
Ja, nur ich habe inzwischen sogar wissenschaftlich belegt, dass ich seit Kindesbeinen ADS habe. Inzwischen bin ich dankbar, denn ADS ist kein Fluch, sondern ein Segen. Ne? Und ohne ADS hätte ich die ganze Scheiße ja gar nicht angepackt. Und wenn du so hyperaktiv bist, dann kannst du nämlich 5 Leben gleichzeitig nebeneinander führen, in der doppelten Geschwindigkeit wie ein Normalmensch. Prost.
Wir treffen heute den Titus, Deutschlands Skater-Genius. Ein Revolutionär und Gründer-Visionär. Was für ein irres Leben, der Jugend viel gegeben, sitzt ja nun mit uns von Vino, lässt Dietmar aussehen wie ein Dino. Wir trinken heute kein Wein, lassen 5 gerade sein. Stattdessen Bier mit Schnaps, wie in Münsteraner Pubs. Eine Ehre, dieser Host. Danke, Titus. Prost.
Wow. Thomas, du wirst immer besser mit dem Reim.
Ja, ich gebe mir immer mehr Mühe.
Mhm. Ich beneide dich so, dass du so konzentriert und diszipliniert dich vorbereitet hast. Und ich sitze hier, habe alles aus dem Kopf wieder schon leer getrunken. Und
das ist das Glück des Gastes.
Das sieht nur so konzentriert aus bei ihm, weißt du? Das
ist aber ich muss dir ein Kompliment machen. Mir schmeckt der Dresser extrem gut.
Ja.
Weil das ist ja so was wie Krapper.
Wir haben einen Gewürztester mitgebracht vom
Alles klar, jetzt verstehe ich meine Frage nicht zu stellen. Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nur ein reiner Trester ist, sondern da ist doch noch irgendwas Gewürziges drin.
Genau.
Weil das schmeckt so, naja, bei Rum puncht man ja auch immer rum, damit er ein bisschen besser schmeckt. Ne? Deswegen heißt er Rum, weil man rumpuncht.
Also er ist aus Riesling gemacht, er ist vom Weingut Konrad Barz, das war neulich unsere Folge, als es um den Mosel-Riesling ging, er hat schon Riesling mitgebracht und die haben auf ihrer Webseite nichts stehen außer Gewürztrester. Ich habe den vor Jahren mal dort getrunken und wusste bis heute nicht, was drin ist, ich trinke ihn aber sehr gerne und habe jetzt diese Woche mal nachgefragt, weil ich es wissen wollte und sie sagten, es ist leider ein Familienrezept, die Gewürze können wir nicht verraten, weil sonst machen es andere auch, das verstehe ich, aber sie haben mir erklärt, sie machen einen braunen Candiszucker da rein. Daher kommt die harte
jetzt
Süße.
Jetzt verstehe ich das auch, weil der schmeckt auch süßer wie normaler Trester oder Krapper. Möchte sowieso die Empfehlung geben. Ne? Der ganze Trend geht ja mehr lokal zu konsumieren. Ja. Ne? Kauf kein Krapper, kauf Trester, ist dieselbe Scheiße.
Ja, genau. Und der zieht einige Monate im Glasballon, wird dann filtriert und abgefüllt.
Ja, ist ja wahr.
Und ich finde es ein sauleckeres Zeug und die Flasche kostet 14, 15 Euro. Ich finde, das kann man dafür wirklich super gut ausgeben.
Also, wie viel Umdrehung hat das Zeug?
Das Zeug hat Umdrehung relativ viele.
Das habe ich nämlich gemerkt.
38.
So, ich würde gerne.
Das ist glaube ich, die richtige Frage von Skateboardern.
Ne? Ich würde gerne zum Verdünnen noch ein Bierchen trinken.
Sehr gerne.
Ja,
sehr gerne.
Ich greife mal zu einem von meinen Bierchen.
Estrella.
Estrella, Galicia. Also, wir gehen jetzt von Italien nach Spanien.
Sehr schön.
Dazu muss ich auch eine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt da dran komme. Weil ich habe das nicht selber ausgesucht, sondern ich war natürlich wieder clever. Weil ich bin gerade auf dem Trip, dass ich mein Leben sozusagen finanziere als Markenbotschafter. Inzwischen hat das schon bei Citroën geklappt, bei der Hörgerätefirma Kind und was weiß ich, Bad Meinberger und so weiter. Oder
Water Rover.
Ach, Water Rover.
Oh, den hab ich zu Hause stehen.
Ja, ich habe auch einen, aber ich muss ihn nicht zahlen. Ich muss nur meine Fresse dafür hinhalten.
Ach, verdammt, das Ding ist so teuer.
Ja, eben. Nee, also, und das ist verrückt, das kann man gar nicht glauben. Das macht mir so einen Spaß. Also im positiven Sinne zu schnochen und davon zu leben, ich gebe natürlich auch was dafür. Ne? Die haben schon dann Öffentlichkeit und so weiter, aber es macht mir richtig Spaß, auch für Citroën. Da kriege ich ein Budget und dann soll ich eine alte Ente elektrifizieren und ich habe da mir die Idee aus dem Kopf gedrückt, dass ich diese alte Sahara-Technik von diesem Zoo-CV 4x4 Sahara, der hatte nämlich vorne Motor und hinten Motor, den gibt es schon 15 Jahre oder ich glaube sogar noch älter, also seit die Ente gibt, da brauchen die, glaube ich, mal in Algerien, die Franzosen ein bisschen was Geländegängeres, haben sie einfach 2 Motoren reingebaut, hinten den Verkehr drum, da kann man nämlich das Differential braucht man nur an die andere Seite zu flanschen, das passt super. Da hat er 4 Rückwärtsgänge, 1 Vorwärtsgang. Wenn der umgekehrt eingebaut ist, hat er wieder 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. Und dann hast du 2 Startknöpfe. Ich habe mal so ein Ding gehabt. Ich war ja mal Entenfan ohne Ende, habe mein ganzes Studium in den 70er Jahre.
Das bei uns damals auf dem Gymnasium, hatten wir auch so eine Gruppe, da war die Entengang. Ja, es war nämlich damals das günstigste, was es an Versicherungen auch gab. Ich glaube, da hat man 25 Mark nur gezahlt.
Ja klar, als Kind habe ich immer geträumt, ich werde mal Rennfahrer, aber dann als Student hatte ich keine Kohle dafür. Und dann, ich kann mich unglaublich geil so im positiven Sinne konditionieren. Also mich selbst verarschen im positiven Sinne.
Weißt du, was mir gerade kommt?
Und ich habe sogar arrogant auf Mercedes-Fahrer runter geguckt, wenn ich auf der Autobahn war, habe gesagt, die armen Schweine, die wissen gar nicht, wie geil das ist, mit einer Ente hier so schön Windschatten hinterm LKW zu fahren. Ich habe damals schon immer Windschattenfahren gemacht, weil die LKWs waren schneller als meine Kassenende. Meine Kassenende war bei 75 Schluss. Und wenn ich dann so hinter so einem riesen LKW, dann ging der, wenn der LKW, ich musste mal einen suchen, der ein bisschen schneller war. Ne? Dann kam ich auf 90, dann habe ich gewartet, bis einer mit 100 überholt. Stoßstange, Stoßstange. Sobald er daneben war, fam, war ich in dem nächsten, dann ging der auf 100. Und so habe ich mich hochgearbeitet. So sind damals meine Freundin, heute Frau, wir zusammen um die halbe Welt gefahren. Also wir wollten eigentlich nach Afghanistan und dann haben die Türken sich da zu dem Zeitpunkt mit den Griechen gekloppt. Da haben wir keinen Sprit gekriegt, sind wir wieder zurückgefahren. Ganzen Autoput durch Jugoslawien, direkt durch, ohne Schlafen, durch Deutschland, Frankreich, Spanien, nach Algeciras, nach Ceuta übergesetzt und sind halt wieder in die Sahara gefahren. Und ohne Schlafen habe ich das nur deswegen geschafft. Meine Freundin hat ja keinen Führerschein. Und dann habe ich immer am Steuer geschlafen. Sie hat mit dem linken Fuß Gas gegeben und mit der linken Hand gelenkt. Und das ist ja kein Problem, wenn das Ding nur 70 fährt. Wenn irgendwas kam oder eine Baustelle, da hat sie mich in die Rippen geknupst und dann war ich wieder wach und konnte weiterfahren und sobald das wieder schön auf der Autobahn weiterging mit 70, hast ja kein Hindernis, kannst immer voll Gas geben. Also ohne Schlafen, zack.
Ist auch verjährt, können wir heute erzählen.
Es gibt so einen tollen Film aus
den... Da muss ich erstmal einer nachweisen.
Ja, pass mal, es gibt so einen tollen Film aus den 70ern, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Jean-Paul Belmondo, mit David Niven, das Superhirn auf Deutsch. Da gibt es eine Szene, wo sie in einem Citroën, weil du ja Citroën auch besonders liebst, sitzen und springen praktisch über eine Brücke drüber und in der Mitte teilt sich der Wagen. Und dann sitzt der eine hinten und der andere vorne und dann hält der Belmondo an und sagt, komm nach vorne, wir müssen weiterfahren. Und dann fahren sie mit dem vorderen Teil, weil der Vorderradantrieb ist, weiter. Ich denke mir so immer die ganze Zeit, ich hatte immer mal Bock, in so einem Auto zu sitzen, wo man nur den vorderen Teil fährt und dann durch die Stadt zu fahren.
Ja, das Verrückte ist, ich habe ja auch so ein DS Cabriolet, den habe ich als Student für 10.000 D-Mark noch gekauft. Der ist heute Schweine viel wert, weil das ein Champagne ist. Und
Phantomas-Auto. Phantomas-Auto habe ich immer
früher gesagt. Ja, ne? Und das konnte ja mit 3 Rädern fahren, ne? Weil der hat ja Hydropneumatik, der hat ja auch keinen normalen Wagenheber. Wenn du Reifen wechseln willst, dann fährst du das Ding hoch in die Werkstattstellung, stellst irgendwas drunter, dann fährst du den wieder runter und da, wo er auf dem Bock steht, da zieht er dann das Beinchen an. Kannst du das Reifen wechseln und dann ab die Post.
Das ist eine süße Beschreibung, da zieht er dann das Beinchen an. Das
apropos Beinchen anziehen, ich würde gerne den Finger vom Alkohol halten.
Achso, Entschuldigung. Ja.
Okay, also jetzt Spanien, Estrella Galicia. Und die Story, die ich erzählen wollte, habe ich immer noch nie erzählt. Ich habe zu weit ausgeholt. Also ich bin momentan der Schnorrer vor dem Herrn. Macht mir unglaublich viel Spaß. Man kann das auch Markenbotschafter nennen. Oder ich lebe davon, halt mein Gesicht Marken zur Verfügung zu stellen. Und ich bin so mit einigen Brauereien im Gespräch, weil ich dachte, das ist doch auch geil, wenn du von der Brauerei gesponsert wirst. Nee, da ist das nicht immer so teuer, die Sauerei. Und dann habe ich gesagt, Ralle, ruf mal 3, die wir ganz gut kennen, ruft die mal an und hat der Rohling angerufen, die haben dann halt das Pilzchen und hier den Alex vorbeigebracht und dann, wir kommen gut klar mit Warsteiner, die Katharina Kramer, die war mal Snowboardfahrerin, deswegen ist da auch so eine kleine Beziehung und wir kennen hier den Gebiets.
Vertreter,
der das hier alles regelt. Und dem haben wir auch gesagt, bring mal vorbei. Ja, und die machen nämlich jetzt, vertreiben auch dieses spanische Estrella, deswegen steht da dir. Die haben natürlich ihr Warsteiner Pilz. Und wo ich ganz besonders glücklich bin, dass sie mir hier so ein oberbayerisches Helles noch mitgebracht haben, weil das ist ja so meine Lieblingssorte oberbayerisch.
Dann müssen wir der Komplettheit, der Vollständigkeit halber aber auch noch die Potzbrauerei erwähnen.
Ich habe alle Fälle gemacht. Genau. Ich vergesse doch, bei Bier vergesse ich doch nichts.
dann danken wir allen netten Sponsoren, die uns hier heute Nachmittag versorgt haben und uns morgen einen ordentlichen Kater bescheren werden.
Richtig. Wir
kriegen morgen Kater.
Ich höre doch ein bisschen
Spaß. Dank eurer Sponsoren kriegen wir morgen Kater.
Ja.
Danke Ihnen für
auf den Kater. Auf den Kater,
wenn wir so noch kommen werden. Also davor habe ich natürlich am meisten Schiss, aber
Da ich ja nur die besten Brauereien der Welt angesprochen habe, kriegen wir natürlich keinen Kater morgen.
Das stimmt natürlich.
Wenn wir Kater kriegen, dann von dem Candiszucker.
Ja. Ja. Das stimmt. Übrigens, da wollte ich vorhin drauf zurück.
Oh, das schmeckt übrigens viertes, geil. Finde ich wirklich geil.
Du weißt, das Estrella, jetzt unterbreche ich mich selbst noch mit meiner eigenen Frage.
Also jetzt nichts gegen dein Peroni, aber das Estrella kommt schon besser bei mir.
Estrella kenne ich halt, weil ich auch durch meine ewigen Spanien und Urlaube natürlich unter anderem auch immer wieder Estrella getrunken habe. Und da kommt auch immer so ein bisschen die Sonne wieder zurück. Ich finde, ein bisschen herber als das Peroni. Genau. Das Peroni ist leichter, ne?
Und, ja, nur beim Estrella ist nur das Besondere, wenn du nach Spanien fährst. Nee, ja. Da hast du die Sonne von außen. Wenn du viel Estrella trinkst, ne? Dann scheint dir die Sonne aus dem Arsch raus.
Ja, genau. Ich sehe, wir verstehen uns. Sehr schön. Wir haben ungefähr geschlagen, ich weiß nicht, 14 Uhr noch was, aber wir sind schon voll im Stoff. Das finde ich gut. Ich gehe mal auf die... Entschuldigung, pass mal auf. Auf dein viertes Lebensjahr zurück, weil das ist wichtig und ich finde, das ist einfach schön, weil Titus ist ja nicht dein eigentlicher Name, sondern den hast du dir nachträglich ja erst eintragen lassen und Titus hat ja dein Bruder dir im Grunde genommen mehr oder weniger, so wenn ich das nachgelesen habe, wenn stimmt,
du musst... Also wenn du sagst, das ist nicht mein eigentlicher Name, dann gehst du natürlich ganz traditionell von den deutschen Geflogenheiten aus, dass nur das echt ist, was auch die Behörde einen Stempel drunter gesetzt
es
hat.
Ist ja, es ist ja im Grunde genommen, bist du ja anders...
Es ist mein echter Name, weil mich hat keiner genannt, wie meine Mutter mich hat taufen lassen. Weil wer sagt denn freiwillig Eberhard? Ne? Dann da wird doch sofort...
Denn es werden ja meistens Spitznamen draus.
Richtig.
Also Ebi aber oder
die, ja, die einzige, die sowas, ne? Meine Mutter hat sehr lange noch Ebi gesagt. Ja. Das stimmt, aber...
Nee, bei mir war es ja wirklich, also ich heiße ja Dietmar und ich wurde ja benannt. Didi ist natürlich der absolute. Und dann gab es ja irgendwann diese komischen Diddle-Mäuse. Dann wirst du plötzlich nach Diddle benannt. Und das Schlimmste war für mich wirklich in der dritten Klasse. Ich bin in eine Klasse gekommen und es gab schon einen, der Didi hieß. Und die Lehrerin kam auf diesen blödsinnigen Vorschlag zu sagen, du heißt Didi 1 und du heißt Didi 2. Etwas wirklich Deprimierenderes kann es gar nicht
als
geben.
Als 2 zu sein.
Als die, ne, nicht nur, als die 2 zu sein.
So Didi der Doppelgänger.
So, du trinkst erstmal dein Schnäpschen. Und jedenfalls, was
ich sage, vermute, Titus ist ja, und ich vermute, ja römischer ich vermute, Kaiser dass drin. Der Name, mein Bruder wird natürlich sagen, das ist überhaupt nicht wahr, aber
deswegen komme ich drauf,
jeder hat so seine Story, sag ich ja,
meine
Mutter gehirnt ist ja kein Computer. Philosophen sagen ja auch, das erste Erinnern, Erinnern ist das erste Vergessen. Nee, jedes Mal, wenn dich erinnerst, erzählst du halt ja anders. Nee,
und dann hat man ja seine besten Freunde.
Und deine Kinderzeit, die du meinst, die hättest du erlebt. Dabei sind das nur Geschichten von Onkel, Tanten und Eltern, die im Kopf sind. Ja, ist doch. Also muss mir einer erzählen, dass er sich noch genau mit 3-4 Jahren an alles erinnert. Das sind Geschichten, die andere ihm erzählt haben. Aber scheißegal. Ich vermute, und das ist auch die schönste Story, weil, also was wirklich stimmt, ist meine Mutter, die hatte in den letzten Kriegsjahren meine Schwester verloren, wie man dazu schön sagt. Bunkerkrankheit, Mangelerscheinungen, wie auch immer, wie dann heißt. Und da wollte die nachlegen wollte natürlich ein Mädchen haben. Ne? Aber da konnte man noch nicht sehen, was wird das? Ne? Man musste erst warten, bis es rauskommt, zwischen die Beine gucken, dann wusste man Bescheid. Und heute reicht halt ja auch nicht mehr zwischen die Beine gucken. Ne? Aber
ich dachte, heute kann man auf den Bäuchen das
erkennen. Nee, heute musst du warten, bis die sprechen können. Dann könnt ihr dir sagen, was sie sind.
Okay.
Sorry. Nee, ich wollte auch nicht politisch werden. Scheiße. Nein, also zurück. Sie wollten ein Mädchen haben. Und dann kann ich ja verstehen, dass wenn dann so ein Rotzlöffel rauskommt wie ich, solange ich noch nicht denken, reden und mich wehren konnte, hat sie mir am Anfang, und ist bei Kindern ja ganz sie hat mir nicht diese dritte Reichsfrisur verpasst, die alle hatten, die Jungs hier ausrasiert bis hier, nur oben ein bisschen Haare, sondern ich hatte lange Haare, bis auf die Schultern, so ein, hier mit Pony, wie nennt man das, so ein Bubikopf. Und ich vermute mal, dass mein Bruder Prinz Eisenherz mit den Römern verwechselt hat. Und die Frisur, die reizt ja auch zu einem Spitznamen. Und dann heiße ich Dittmann, weißt du, da ist ein I drin und Dingsbums. Jedenfalls irgendwie ist der Titus entstanden. Und das ist so ein geiler Name, den jeder sofort behandeln kann. Ja, stell dir mal vor, heute gäbe es Eberhard Skates, das wäre ja schlimm. Aber egal.
Ja, das ist auch vor allem für die Schrift Titus, ne? Und stell dir das mal in Eberhard vor, das würde ja gar nicht so. Wie ist eigentlich dieser Schriftzug entstanden? Ich meine, das ist ja so ein Sprayer-Ding irgendwie, oder?
Nee,
dieser
Schriftzug ist sogar vor Graffiti entwickelt worden. Da gab es diese ganze Graffiti-Schrift nicht, wo es heute sehr dran erinnert. Ich war Drachenflieger und ein Kollege. Ja, der war damals Grafiker und hatte so in Wuppertal so eine Agentur und irgendwann hat er gesagt, ey Titus, was hast du denn für ein scheiß Logo? Komm, wir fahren mal wir entwickeln mal ein Logo. Und dann sind wir nach Wuppertal gefahren. Und da habe ich halt erstmal einen Kopierer gesehen. Also das wurde alles noch, Kopierer war das Modernste überhaupt nicht. Der konnte tatsächlich ein Blatt Papier da drauflegen und da kam ein zweites raus. das war unfassbar.
Wunderwerk.
Ja, ich kannte das ja nur hier mit der Rolle noch hier so abziehen. Aha. Ja, meine Mutter, wenn meine Mutter was kopiert haben wollte, die ist 100 geworden, 1912 geboren. Also die hat mir noch in den 90er Jahren immer gesagt, kannst du mir das mal durchziehen? Ja, ich wusste, was sie meinte und ich habe ihr dann auch mal ein Buch durchgezogen. Sie wollte ihr eigenes Buch haben, habe ich dann auch durchgezogen, geheftet und dann hatte sie ein Buch, war ganz stolz. Nee, sogar gebunden habe ich das lassen. Naja, wie auch immer.
Im Wuppertal habt ihr dann das Logo.
Ja, genau. Und dann hat er mich so gefragt, er wollte ja eine Story haben, damit er da das verbilligen kann. Und dann habe ich ihm erzählt, wie mein Laden aussieht und wir waren gerade umgezogen. Vorher hatte ich ja aus der Sozialwohnung verkauft und dann waren wir im Haus, der hatte, den Keller war ja ebenerdig, Parterre und darüber fing erst die Wohngeschichte an, also Garage, Keller, alles unten und das waren alles aber nur so kleine Räume und da habe ich gedacht, hier kannst du schön einen Laden reinbauen und das waren aber so kleine Räume, da habe ich den Raum, der eine Tür nach außen hatte, das war dann die Ladeneingangstür, dann kam es in den Raum. Aber das war mini. Und dann habe ich mir im Baumarkt so einen Schlaghammer oder wie die heißen, so geholt und habe einfach in die Wände so große, ja, so oval, ja, schon fast Rechtecke, aber schön alles rund und so, weil durfte ja nichts kosten. Habe ich da Löcher reingemacht in die zwei nächsten Räume, habe mir Gips geholt und ich musste ja als Kind, mein Vater war Elektromeister, ich musste mal mit auf die Baustellen, also mit Gips konnte ich umgehen. Habe ich auch Gips drauf geschmiert, mit der Hand alles schön rund geschmiert. Und so, und dann sah das hin, der weiß gestrichen, dann sah das aus wie so eine Höhle. Ja, und dann habe ich ihm so erzählt, ne, dann sagt schon wie eine Höhle, da müsste jetzt noch ein böses Tier drin wohnen, am besten eine Spinne. Ja, und schon waren wir dann beim Logo, da hat er ein Spinnennetz gezeichnet und aus dem Spinnenfäden wurde, deswegen sind da die Spitzen überall dran, da kommen dann die Spinnenfäden raus und da stand in so einer schnellen Schrift mit, weißt du, so wie man Rennwagen zeichnet, so hinten mit Dingsbums stand dann da Titus drin, Skates drin, also oben Titus und unten Skates. Ja, ist bei mir noch auf dem, so ähnlich hat das Logo noch ziemlich lange gehalten.
Du, sag mal, was mich interessiert, und zwar, ich bin ein unheimlicher Fan von, warte, bis du da bist, ich bin ein unheimlicher Fan von Jackie Chan. Und der hat in seiner laufenden Karriere sich ungefähr so sämtliche Knochen gebrochen, die es gibt. Nun ist es beim Skaten so, zumindest würde es mir so gehen, wenn ich mich draufstelle, mit Sicherheit würde ich relativ schnell irgendwie mir irgendwas tun.
Das glaube ich.
Und du bist ja eigentlich, wenn man es mal so sieht, oder ihr zwei, seid eigentlich so, ich nenne es mal im Wort, Gefahrensucher, die jetzt nicht dem das als Mut zu schreiben, zumindest habe ich das aus einem Interview mal bei dir so ein bisschen heraus erfahren. Mut, würdest du sagen, hat damit gar nicht so viel zu tun. Aber im Grunde genommen ist man mutig, wenn man mal so Videos sieht, was ihr alles betrieben habt,
um ja,
im Grunde
genommen auf diesem Brett
zu stehen. Das heißt, wie viele Knochen habt ihr beide eigentlich in eurem Leben euch da gebrochen oder wenn überhaupt? Und B, wie, Anführungsstrichen, mutig muss man eigentlich da wirklich sein?
Also ich habe mir in meinem ganzen Leben, ja, oh Gott, ich war schon fast 30, deswegen ist mir dann selber passiert, was Erwachsenen immer passiert, wenn sie meinen, sie können alles. Ich war ja Sportstudent, ich war Extremsportler, habe allen Scheiß gemacht. Und da ist mir natürlich alles, genau dasselbe passiert, durch Arroganz, weil ich meine, ich krieg alles, habe mich draufgestellt, das Ding schießt nach vorne weg, ne, und schon hängst du in der Luft und dann machst du einen Fehler und willst dich abstützen und schon hast du Handgelenk gebrochen oder den Unterarm. Das war so eine Anfängergeschichte. Also die ist nicht ganz am Anfang passiert, nicht beim ersten Mal, weil da ist man noch vorsichtig, sondern später. Das erste Mal, weshalb ich bei den Jungs im Kopf hängen geblieben bin, als alter Sack mit 30, war halt, jetzt muss ich dazu sagen, das Skateboard hatte ja ein ganz beschissenes Image. 1977 hat der Tagesschausprecher noch mit so Koteletten hier und die hatten noch kein Tablet, die haben noch ganz wichtig ein Blatt Papier in der Hand genommen und hat in dem deutschen Folge verkündet, dass die Bundesregierung zusammensitzt und berät, ob sie nicht das Skateboardfahren in Deutschland verbieten sollen, weil eine so große Gefahr aus Amerika soll. Kann man nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen. So, ich war ja schon fast erwachsen, habe auch den Medien damals noch geglaubt und von daher war für mich eigentlich das Skateboard total unnötiger Scheiß, nur gefährlich, alles Kacke. Ich habe alles Mögliche gemacht, ich war einer der ersten Drachenflieger, ich habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft gewonnen, alles Mögliche, aber kein Skateboard gefahren. Und als ich dann kurz vor dem Examen stand und hatte schon ein Referendar, Stelle sicher, bin ich mit meiner Freundin damals am Aasee spazieren gegangen und dann habe ich erstmal live Skateboarder gesehen. Und so mit meiner pädagogischen Antenne habe ich gedacht, sag mal, was für einen Scheiß habe ich denn die ganze Zeit gelernt an der Uni? Man muss die motivieren, die haben alle keinen Bock an Lernen und so weiter. Und was für einen Scheiß kommt denn da im Fernsehen? Unnütz und gefährlich. Ich habe direkt gesehen, ey, unglaublich, was für eine Faszination geht denn von dem Ding aus? Da ist ein Dutzend pubertierender Retzlöffel, die können vom Lernen nicht die Schnauze voll genug kriegen, kloppen sich um die paar Skateboards und jeder will immer fahren. Habe ich gleich mitgemacht, habe gefragt, ob ich fahren darf. Da habe ich gleich gemerkt, uiuiui, mit den Füßen, das ist ein Problem. Da ich aber Leistungsturner war und konnte auf der Hände fast genauso gut laufen wie auf der Füße, habe ich dann einen Handstand gemacht und bin da runtergefahren, weil ich dann kann ich das Ding festpacken und kann da so richtig in die Kurven. Und ich hatte mit den Händen mehr Kontrolle, weil ich da wie eine Bindung hatte, als mit den Füßen ohne Bindung. Und das war natürlich für die Kids war das natürlich faszinierend. Da kommt der alte Mann und fährt im Handstand der Hang runter. Und als ich dann an die Schule kam, haben mich natürlich diejenigen angesprochen, weil die waren zufälligerweise von der Schule, an der ich dann Referendar wurde, und haben gefragt, ob ich nicht eine Schülersportgemeinschaft im Skateboarden mache. Und da ich wohl schon immer unternehmerisch und effizient gedacht habe, habe ich gedacht, okay, dann mach aus der Not eine Tugend. Und dann bin ich zum Schulkollegium gegangen. Damals musste man noch eine zweite Staatsexamensarbeit schreiben. Dann habe ich durchgesetzt, dass ich die erste wissenschaftliche Arbeit über Skateboardfahren schreiben darf. Und dann habe ich die Hälfte meines Stundensolls durfte ich Skateboard fahren. Und deswegen kam dann der Spruch von Konfuzius, such dir einen Job, den du liebst, du wirst mehr arbeiten müssen. Also ich kam nach Hause mit schlechtem Gewissen. Ich habe gedacht, verdammte Scheiße, du hast den ganzen Tag nur Spaß gehabt und jetzt kriegst du auch Geld dafür. Das ist ja unglaublich. Wie geil kann das Leben sein? Dann bin ich natürlich zum Ergebnis gekommen, dass das ein fantastischer Schulsport ist. Inzwischen denke ich da ein bisschen anders, weil das selbstbestimmtes Lernen ist. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, Lernen muss nicht scheiße sein. Und da stelle ich dieses fremdbestimmte Lernen, diese Normierungsversuche an der Schule gegenüber zu diesem selbstbestimmten Lernen, was bei uns leider inzwischen vergessen wird. Ich sage immer, dass ich so erfolgreich war in meinem Leben, habe ich zwei Dinge zu verdanken. Das eine ist wirklich meine Hyperaktivität. Und das zweite ist einfach, dass ich in der 15 Jahre groß geworden ist. Ich bin nicht der Typ, der sah früher als besser. Nur es war anders. Und dann heißt, wenn du nach Hause kamst, weißt du, die Kinder hatten viel mehr Verantwortung und viel mehr, heute würde man sagen, Freiheit. Damals hat man das nicht als Freiheit gesehen. Aber allein schon mathematisch. Heute Kinderschnitt 1-2 Kinder vielleicht, ne? So, dann Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, Omas frühen Rente, Opas frühen Rente, gleich, was weiß ich, wie viel, 100.000 Augen, die alle nur das Beste vom Kind wollen, von den wenigen Kindern. Damals, der Alte musste 6 Tage arbeiten gehen, samstags war Arbeit, 8-Stunden-Woche und lauter so ein Kram. Die Mutter konnte sich noch keine Nanny, noch keine Putzfrau und nichts leisten. Und dann brauchst du nur, und wir hatten noch so einen kleinen Laden für Taschenlampen, Birnchen und Batterien und sowas, weil mein Vater ja Elektromeister war. Und da platt nicht viel. Und dann waren wir 3 Kinder, weil 1 war ja schon gestorben. Und dann bleibt ein, und der Schnitt war 5 Kinder oder so, dann bleibt nicht viel Zeit übrig. Und die Schule war zwar autoritärer als fremdbestimmtes Lernen, aber was alle vergessen, die Schule ist nicht so gerade geeignet, für selbstbestimmtes Lernen zu fördern. Dann ist also schon ganz kompliziert. Aber mittags war dieser Terror vorbei. Es wurde ja noch geschlagen. Also ich kam mit blauen Flecken regelmäßig nach Hause. Weil wenn du dann noch ein bisschen cleverer bist und in Mathe schon nach einer Viertelstunde kapierst, was er wieder in der Woche labern will, ja Gott, dann spielst du unter der Bank und dann kriegst du wieder einen gescheuert. Und der hat Spielzeugautos mitgebracht, dann musste ich zur Strafe, musste ich am Städtisch immer brrrn machen, dann musste die ganze Klasse immer brüllen, Spielmops, also Mobbing auf Befehl. Wow. Der hat mich nach vorne geholt, zur Klasse getreten. Ne? Und ich denke, wow, du hast was richtig gemacht. Die hat noch so eine kleine Bühne. Also 15 Jahre, nicht heute. Und dann hat er gesagt, Kinder, ganz wichtig fürs Leben, gut zuhören. Und ich denke, wow, wie geil. Und dann sagt er, wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur sein wie der Titus. Und dann durfte ich mich wieder setzen.
Wow.
Also Lehrer und Professoren haben auch alle Titus gesagt, deswegen musste ich das irgendwann eintragen lassen, weil ich hatte nur Scheine auf Titus Dittmann, wollte aber Examen machen. Und mit meinem Pass Eberhard Dittmann konnte ich kein Examen machen. Und es war einfacher, einen Pass Titus einzutragen, als die ganzen Scheine wieder auf Eberhard. Das ist eigentlich ganz pragmatisch. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da überall hingekommen bin.
Das macht aber nichts. Das schreit übrigens gerade nach einem neuen Bier.
Ja. Was nehmen wir?
Nehmen wir eins? Ja. Pass mal auf, ich zeige euch ein kleines Kunstwerk.
Oh nein, jetzt kommt's. Achtung, wir brauchen ich nehme eine Kamera.
Ja, nehmen wir mal eine Kamera.
Ich weiß, was kommt, du hast es angekündigt.
Ich habe es angekündigt und es ist, pass auf, liegt das? Wenn du das kannst, nicht nachmachen.
Ach. Dann hast du vorher
präpariert. Nicht doch. Ja, natürlich, keiner kann irgendwie ein Bier mit dem Auge aufmachen.
Die Audioübersetzung, Dietmar hat gerade eine Flasche mit dem Auge geöffnet.
Hey, dann, jetzt zeige ich dir, aber wo wir gerade dran sind, dann zeige ich dir einen Trick.
Oh ja, oh.
Komm mal hier, ne?
Ja. Ah, Flaschenbügel.
Da ist die Kamera. Also, ja. Schön Bügelflasche und ja. So weiter, ne? Ich kann mit dem einen Finger hier oben das Ding weghauen.
Ja.
Ich muss nur gut zielen.
Das hat auch Werner schon versucht, ne?
Das ja. Dann erzähle ich da gleich die ganze Story, ne? Ja. Ich kläre dich auch auf hier.
Ja. Jo! Ja.
So, der Trick ist ganz einfach. Alle konzentrieren sich wie beim Zaubern immer.
Ja.
Alle konzentrieren sich hier oben auf den Finger. Genau. In Wirklichkeit haue ich hier unten mit dem Ding hier so quer rüber. Aber jetzt kommt's. Ich bin auf der Messe, auf der ISPO in München.
Ja.
Und ich hatte gerade diesen wunderbaren Trick. Das muss 80er Jahre gewesen sein. Genau. So, und die ganzen Amis waren da. Und die kennen ja keine Bügelverschlüsse. Nicht? Und dann stehen so die amerikanischen, die Superstars, alle die aus einem Unternehmen, hier George Powell und wie sie alle heißen, stehen da rum. Und ja, und ich gehe da hin. Und wir hatten zufälligerweise eine Kiste hier mit Bügelverschluss. Ich gehe da hin und sage, ey, aufgepasst, hier, zack, ich hier bin der Geilste. Ich kann mit dem Finger oben aufhauen. So, und jetzt, pass gut auf, ne?
Ja.
Mach ich so, ich hole aus. Und es klappt so gut. Hier unten mache ich mit auf. Das Ding geht mit einer Wucht hier rum. Mit der Kante hier an den Hals. Und der ganze Hals der Flasche fällt ab. Ich stehe da, gucke genau wie die. Und alle glauben, ich hätte mit einem Finger den Flaschenhals abgehauen. Ich habe nichts gesagt. Weil den Effekt musst du mitnehmen. Das geht nur einmal im
Leben. Absolut, absolut, absolut.
Den Trick konnte ich auch nie wiederholen.
Da darf man nichts sagen. Das muss man schweigend hinnehmen und sich freuen.
So, deswegen muss ich ja jetzt hier Potzlandbier trinken und du trinkst.
Nee, wir trinken jetzt. Hier ist deins. Du kannst ja kurz gleich danach.
Sorry, wenn ich so husten muss, ich hole mir mal einen Hustenbonbon. Aber das ist wieder, immer wenn ich Bier trinke, dann kommt hier mein Scheißreflux.
Tu
dann
das, mach tu das.
Mach
tu
das. Das. Wir haben Zeit.
Kann man mit dir ja ganz kurz noch mal sagen. Was sieht mit deinen Knochen eigentlich aus? Ich meine, du bist ja auch.
Ja, aber das hielt sich echt in Grenzen. Ich habe mir einmal das Handgelenk gebrochen und bestimmt zwei, drei Mal.
Da seid ihr anscheinend Freunde, ne?
Eine Rippe. Genau, aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass. Ich werde ja immer gefragt, oder ich bin halt häufiger auch interviewt worden, bin immer gefragt worden, wie gefährlich ist das Ganze denn? Es ist definitiv, und da gibt es auch Studien drüber, ungefährlicher als jede Mannschaftssportart, weil man halt sich, man ist auf sich selbst gestellt und man fängt ja auch nicht direkt, man droppt ja nicht direkt in den tiefsten Ball oder die tiefste Halfpipe rein. Man fängt ja erstmal unten an und lernt dann das Fallen und bringt sich das, ne, wie Titus auch selber sagte, selbstbestimmt bei und hat das im Grunde auch alles selber in seiner eigenen Verantwortung. Und wenn man es halt übertreibt, dann tut es halt weh. Aber
und es kommt noch was Psychologisches, hinzu, was sehr leicht zu verstehen ist. Red mal von einer Halfpipe. Wenn du in 3 Meter Höhe da an der Kante stehst und willst da runterspringen, die Gefahr ist sowas von sichtbar und jedem geht das Herz in die Hose. Wenn du ihn gegen Fußball spielst, ne, du siehst die Gefahr nicht. Ne, da kommt eine Kretsche rein,
ja.
Bomm. Und das ist viel gefährlicher, diese unvorhergehenden Sachen, als wenn du Gefahr siehst und kannst dich auf die Gefahr einstellen und vor allen Dingen, du kannst beurteilen. Und jetzt bin ich bei dem, wo wir eben vom Mut geredet haben. Ich bin immer ein ängstlicher Typ gewesen und da hat mich fürchterlich genervt. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, schon als Kind. Wovor habe ich überhaupt Angst? Und ich habe mich immer, wenn ich Angst hatte, damit beschäftigt, wovor habe ich überhaupt Angst? Dann habe ich mental trainiert. Dann heißt einfach Augen zu und die Bewegung durchgehen und so weiter. Und dann habe ich so perfektioniert, muss natürlich immer ein bisschen kombinieren, auch mit Praxiserfahrungen. Aber dann kannst du auf einmal beurteilen, ist das gefährlich, hast du das im Griff oder nicht? Und dann wird plötzlich aus der Angst, wird dann nur noch Respekt. Aber du machst es, du hast auch noch sowas wie Angst, aber du bist sicher, hey, ich kann das, ich habe das jetzt so lange mich eingearbeitet und kann das. Ich meine, jeder hat Angst, aus dem Flugzeug zu springen, das erste Mal mit dem Fallschirm und so weiter.
Oh ja, steht mir noch bevor.
Als ich gesprungen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte 20.000 Sprünge. Weil, ja, ich hab mich mit Aerodynamik beschäftigt, ich habe mich mit allem Möglichen beschäftigt. Und dann habe ich mich theoretisch auch erkundigt, wie geht das beim Fallschirmspringen hier mit dem Steuern in der Luft und so weiter. Ja, scheiße, wie kann ich da ungefährlich erstmal experimentieren? Einen Freund angerufen, der hat ein Auto mit Schiebe da. Habe ich gesagt, ey, komm, geh mal auf der Autobahn, fahr 160, 180. Das ist die Geschwindigkeit, wie du willst. Habe ich mich oben rausgegangen, habe die Hände so gemacht und habe dann so gemacht, oi, geil, das klappt ja. Und dann habe ich mir das hingelegt und habe mir vorgestellt, ich springe aus dem Flugzeug und ich fange wieder runter. Ich musste 7 Prüfungen machen für einen AFF-Schein. Ich habe 7 Sprünge gemacht, hatte ich einen Schein. Ich habe eine Stunde Fahrstunde gehabt, da habe ich einen Führerschein, damals ging das noch. Weil ich mental jeden Abend als Kind unter der Bettdecke lag, habe die Bettdecke über den Kopf gezogen, weil meine Eltern sollten ja das Motorgeräusch und Blinker nicht hören. Den habe ich natürlich immer nachgeahmt. Und dann bin ich mit unserem Lloyd Alexander 600 oder mit dem Lloyd P600 oder wie er damals hieß, diese ganzen alten Kisten, habe ich immer geguckt bei meinem Vater, was macht er mit den Füßen, was macht er da mit der Gangschaltung und wie fährt er an am Berg und Dings. Ich konnte am Berg anfahren. Und als ich im Auto gesessen habe, klar, zwischendurch haben die mich immer mal an Steuer gelassen. Aber im Endeffekt, das meiste habe ich nachts unter der Bettdecke gelernt. Und dann bist du sicher. Und so kannst du dir die Angst nehmen. Und ja, dann sieht das für andere aus wie Mut. Aber für mich ist das, wie soll ich sagen? Ja, für mich ist Mut, wenn du, ja, aus dein, weißt du, wenn du deine Angst, wenn du dich deiner Angst stellst und die Angst in den Griff bekommst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn du dich damit beschäftigst. Du sagst, nee, das ist mir zu gefährlich, mach ich nicht. So, und dann ist die Angst weg, das ist alles weg, weil dann machst du das einfach nicht. Oder du kommst zu dem Schluss, wo ist das Problem? Und dann machst du, dann musst du machen. Und so lebe ich.
Super. Ja, Bier. Mein Bier, ja. Es ist im Grunde genommen ein Bier, das aus dieser Region kommt, aus Nordrhein-Westfalen. Das kommt aus Lübbecke. Und es ist eine Privatbrauerei, die ich kennengelernt habe aufgrund des Schwagers, meiner Liebsten, der das im Grunde genommen eigentlich nur trinkt. Und ich dachte, ich nehme es jetzt einfach mit, als wir das letzte Mal da waren in Westkilver. Und habe ich das jetzt mitgenommen. Ist ein bisschen warm vielleicht jetzt gerade, aber das macht nichts. Ich sage jetzt einfach mal...
Titus macht sich den Kelch auch voll jedes
Mal. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Es gibt einen Song.
Du kannst das noch richtig. Du machst ja den Kelch noch richtig voll.
Ja, aber was soll der Geiz?
Ach, scheiße, ich war gerade etwas, in Gedanken.
Es gibt einen Song sogar.
Da siehst du, ihr plant das Leben immer und trinkt immer nur ein bisschen, weil es sonst zu viel wird. Und ich lass kommen.
Naja, lass laufen.
Es gibt einen Song, der heißt, als Kind schon kam, kannte ich einen Spruch, und zwar vom Barrebräu, das Barre geht dir noch so schlecht, stets das Herz erfreu. Immer wieder, ein Hoch auf freie Brauer, ein Hoch auf Barrebräu.
Ich weiß nicht, ihr seid richtig scheiße. Hättet ihr mir gesagt, dass wir Trinksprüche hier austauschen.
Auf, der Richtige kommt jetzt noch.
Ich hätte euch so geil um die Ohren gehauen, aber jetzt fällt mir so schnell...
Das weiß ich, dafür fällt dir vieles anderes ein. Ja?
Du kannst uns die später per WhatsApp einsprechen, wer spielt.
Genau. Der nächste Trinkspruch kommt ja mit dem Rum, beziehungsweise mit dem Korn. Also Prüsserchen erstmal.
Prüsserchen. Apropos so was Schönes Blondes. Für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal die schönste blonde Frisur aller Zeiten sehen wollt, googelt bitte mal in den 80er Jahren Ralf Middendorf. Das ist der Hammer. Was Ralf für eine wallende, wunderschöne Mähne hatte.
Er hat immer einen auf, wie hieß er noch?
Also ich bin mal in England einen Wettbewerb gefahren und dann hat der Moderator gesagt, this is Ralph Middendorf, he likes Bon Jovi and he has the hair to prove it.
Er ist der schönere John Bon Jovi gewesen. Ja.
Titus, John Bon Jovi war's.
John Bon Jovi, genau. Und dann hat er natürlich alles gegeben, dass er auch so aussieht.
Das ist auch so, ich meine, damals waren Haare ja noch so in. Also das, was Thomas jetzt ja versucht in seinem Gesicht, das kriegt er ja nie so hin.
Ja, ich bin ja froh, dass er damals so in war, da hatte ich noch welche.
Ja, aber ich weiß, du hattest so ein Rauschenbart, auch hast du auch so diesen Rauschenbart? Du hast nicht so einen Rauschenbart, dafür hast du jetzt. Jetzt hast du einen schönen Bart.
Ja? Titus sah so ein bisschen aus wie Hulk Hogan.
Titus, zumindest was ich so an den Fotos gesehen habe, war so ein bisschen wie die Generation auch Karl Dall. So, finde ich.
Das war, oder? Ja, das ist aber gemein. Du sollst mich dissen, nicht Titus.
Nein, das nicht. Das ist ja nicht despektierlich. Das
war so damals. Nein, ich finde das okay. Das war, ja, Karl Dahl war da. Nee, nur Karl Dahl. Da waren ja viele Heroes.
Gebrüder Blattschuss.
Komm, noch ein Bier, dann hört er auf mit dem
Wurst. Nee, wir geben dir einen Korn dazu. Dann müssen wir nur hier die kleinen Gläschen austrinken. Das ist ja so, Herrengedeck ist ja im Grunde genommen eigentlich ja mit Korn. Na, so, deswegen habe ich einen Korn mitgebracht.
Du hältst dich an die Regeln, ja, ich gebe dir mein Glas.
Ich halte mich an die Regeln.
Titus, du wurdest ja später auch ein erfolgreicher Schmuggler. Du hast erst aus den USA Material nach Deutschland geschmuggelt, wenn ich es richtig gelesen habe. Und später, was ja noch wahrscheinlich viel kritischer und gefährlicher war, du hast auch Ware, unter anderem ein Skateboard namens Ralf Middendorf, hast du da...
Nee, bei Korn bin ich raus.
Ja, gib mir mal dein Gläschen.
Hast du in die DDR geschmuggelt?
Ja, das habe ich nicht. Sag mal so, ich habe schmuggeln lassen.
Du schmuggeln lassen.
Ja, das ist die nächste Stufe.
Ja, ist besser.
Also, was heißt geschmuggelt? Ja, als ich in den USA war, ich habe da kein schlechtes Gewissen gehabt, noch nichts. Ich habe das auch nicht als Schmuggeln empfunden. Ich habe das als Engagement für meine Schüler empfunden. Also, ich bin da wirklich Schöne Story am Rande. Ich konnte kein Englisch, weil ich bin ja kurz nach dem Krieg in der französisch besetzten Zone groß geworden. Folgedessen gab es nur Französisch und Latein, selbst am Gymnasium noch. Keinen Brocken Englisch, aber ich konnte Thank you und Skateboard. Das konnte ich. Skateboard. Bin ich rübergeflogen. Ja, Ines mich gleich, was ich erzählen wollte. Ne? Und ich weiß auch genau, da habe ich wirklich selbst privat am Wochenende bei diesem Skateboard Herstellern geklingelt bei George Powell und so weiter. Am nächsten Tag haben wir uns verabredet, gehe ich dahin. Dann geht einer mit mir durchs Lager. Ich hatte sowas wie so einen Einkaufswagen. Und dann immer nur, ich wollte ja nur für meine Schüler, habe ich gesagt, ein Board darf. Und ja, one Skateboard. Und dann habe ich wollte ja reden, habe ich immer Thank you gesagt. Ne? Und dann haben die immer You're welcome gesagt. Und nach 6 Wochen habe ich gedacht, boah, was sind die Amis bescheuert? Ich bin doch schon 6 Wochen hier. Nur zu meiner Englischkenntnisse. Ne? Ja, heute komme ich ein bisschen besser klar. Learning by doing, aber ach so, schmuggeln. Ja. Ja, und dann bin ich wirklich, ja, das erste Mal bin ich wirklich dahin und habe, Gott, vielleicht 10 Decks oder 12 Decks, so, weil größer war die Gruppe nicht. Ein paar Achsen, Rollen, so, dass jeder was hat. Ja, und dann habe ich so meine Dreckwäsche so schön da drauf verteilt und habe das als Gepäck natürlich mitgenommen und habe es nicht angemeldet, weil meine Begründung war ja, ich wollte ja wirklich zu den günstigsten Konditionen meinen Schülern das überlassen. Ich habe ja keine Kohle dran verdient, die Flüge, alles habe ich selber bezahlt. Und da ich kein Geld hatte, habe ich sehr sparsam gelebt. Ich bin ungefähr 560 Mal umgestiegen, bis ich da war. War der billigste Flug. Und dann war ich immer ganz clever, weil es soll ja billig sein. Und da habe ich mir gedacht, habe ich direkt gefragt, wo gibt es die schrottigsten Autos? Und dann bin ich bei Randy Bruce gelandet. Kostete am Tag $10. Ich musste allerdings durch die Scheibe einsteigen, weil die Tür nicht mehr ging und so was alles. Und dann habe ich noch ein Tacho abgeklemmt, damit ich weniger Meilen habe. Da wurde noch Meilen abgerechnet. So wahnsinnig war. Dann habe ich mir ein Kombi gemacht und dann wollte ich im Kombi schlafen. Dann hatte ich keine Schaumgummi-Matratze und ich war gerade in San Francisco. Und da habe ich gedacht, wie kommst du an die billigste Schaumgummi-Matratze? Also ich habe es manchmal im Leben ein bisschen übertrieben. Also heute würde ich sagen, bitte nicht nachmachen, alles für den Arsch. Ohne Lebenserfahrung habe ich einfach nur theoretisch gedacht. Und ich habe am falschen Ende gespart und habe gedacht, so, jetzt kaufst du die billigste Schaumgummi-Matratze. Und dann bin ich auf die schlaue Idee gekommen. Boah, ich habe doch gelesen und gehört, hier soll es doch überall Slums geben. Und da sind bestimmt die Schaumgummi-Matratzen am billigsten. Und da San Francisco ja so schachbrettmäßig nur die Straßen hat, war das für mich einfach. Ich habe da oben angefangen, bin immer ganz San Francisco hin und her gefahren. Bis ich in der Gegend war, ja, wo mir fast unheimlich wurde oder auch nicht, also wo nur noch Schwarze rumliefen und alles versifft und dreckig. Und ich sah einen Secondhand-Laden, habe ich gesagt, das ist mein Laden. Ich ging da rein und nach dem ersten Schritt habe ich bereut, dass ich reingegangen bin, weil ich konnte ja kein Englisch nehmen. Und dann gehe ich da rein und plötzlich ist es mucksmäuschenstill. Weil es war, glaube ich, noch nie ein Weißer in dem Laden. Und alle gucken mich an. Und ich habe gedacht, ja, scheiße, am besten so tut, als wäre nichts. Und ja, bin ich da hin, habe schon Tendo Füße. Ich bin eine Schaumgummi-Matratze, habe ich da mal rumgezeigt. Schaumgummi-Matratze sollte $2 kosten, habe ich auch $1 runtergehandelt. Und bin dann mit dem Ding rausgegangen und habe die hinten reingelegt. Naja, und ich sitze kaum in meinem Auto, da guckt so eine zahnlose Schwatze da rein. Und ich konnte kein Englisch, aber ich habe eindeutig verstanden, was sie wollte. Nee, die fing nur an. Habe ich gedacht, scheiße, wie kommst du jetzt hier raus?
Zieht uns zeigt uns Dinge, die wir nicht übersetzen können.
Meistens ein großer Piep würde erfordern.
Und wir standen mit auf der Kreuzung. Also ich war wirklich überfordert. Ich habe gedacht, was geht hier ab?
Und dann später in die DDR auch schmuggeln lassen?
Ja, in der DDR war das so, dass die DDR-Skater es irgendwie geschafft haben, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und die waren natürlich abgeschnitten. Und das Schöne für uns war, ja, da war Tito schon ein bisschen größer, wir hatten im Osten, weil ja noch der Eiserne Vorhang alles da war, hatten wir dasselbe Image wie die großen amerikanischen Firmen. Hier in Deutschland oder in Europa macht man eine Zweiklassengesellschaft. Ne? Tito's, ja Gott, deutsche Firma und so weiter, aber die Amis, wow. Aber für den Osten war das alles ein Level. Also ich weiß noch genau, ich hab irgendwo noch eine Platte aus Polen, haben sie mir gewidmet. Ja, es gab einen Tito's Fanclub und so was, heute undenkbar. Und eine Mitarbeiterin vom Monster-Magazin, eine Redakteurin, die hatte sich angefreundet mit einem der DDR-Skateboarder und die ist dann öfters über den Checkpoint Charlie nach Ostberlin rüber. Und die waren natürlich scharf auf Westkram und auf Monstermagazine. Und dann habe ich, die legendärste Story ist, dass ich einen Ralf Mittendorf komplett bohrt, aber in Einzelteile zerlegt. Hat sie dann auch schön zwischen die Dreckwäsche, wir hatten ja dann schon Erfahrung mit Dreckwäsche-Schmuggeln, hat sie das echt in den Osten reingebracht. Und ich war so clever genug und habe immer gesagt, nee, das ist ein Fass ohne Brunnen. Wenn, möchte ich auch irgendwie Spaß dran haben. Und das kriegen nur diejenigen was, die mir original DDR-Stuff oder russische Skateboards dann zurück mitgeben. Da gibt's, das ist sogar alles verfilmt worden in einem Film, der heißt This Ain't California. Super Film, weil da spiele ich mich selber. Also da bin ich der Schauspieler und ich muss Titus Dittmann schauspielen. War ein sehr geiles Erlebnis. Ich war auf der Beerdigung von dem Typ, der dann in dem Film in Afghanistan da so eine Art Selbstmord gemacht hat und so weiter. Und ich musste dann traurig sein und mich juckte dann am Auge. Und dann habe ich und meine Redakteurin spielte da auch mit, die das alles rübergebracht hat. Und die stand aber draußen und ich hatte eine Schauspielerin neben mir und die musste ich trösten. Ne? Und da juckt mich das am Auge. Ne? Ich gucke die an und mache so. Und hinterher erzählt mir Klaus Krapke, ey, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du so gut schauspielern kannst. Die haben alle gedacht, ich hätte geweint. Dabei hat es mich nur gejuckt. Aber wie auch immer. Also,
aber das war die echte Beerdigung in dem Film, weil ich habe den letztens nochmal angeguckt.
Das war die Showbeerdigung.
Ach so, es war eine Showbeerdigung, alles klar.
Der Typ ist ja gar nicht, denn das war Fiktion. Das sind ja zwei Charakteren. Sind in diesem, deswegen, man weiß nicht, ob das ein Spielfilm nennen soll oder eine Dokumentation, weil die haben zwei echte Stories und zwei Skateboarder haben die in einer Figur vereinigt und haben dann diese Geschichte erzählt.
Das ist eine Fiktion, dann ist es eine Teildoku.
Also man nennt es eine dokumentarische Erzählung oder sowas, wie auch immer. Jedenfalls, aber trotzdem sehenswert ohne Ende, This Ain't California. So, und dieses Komplettboard von Ralf Mittendorf, und wir haben den Typen jetzt hier nochmal getroffen, der hat mich hier besucht, der ist gerade in Waldbröl, im Westerwald, Bergischland oder wo auch immer, da wohnt er gerade. Und der hat dann dieses Board genommen und hat das als Gegenleistung der Hexe wieder mitgegangen, so nannten wir diese Redakteurin. Und alleine hier, VEB Schokoladenverarbeitungsmaschinen Wernigerode. Und dann beachte, jetzt kommt's, Befahren öffentliche Verkehrsflächen verboten, üben nur auf ebenem Gelände, Unebenheiten und Rollsplit meiden, Kopf, Hände, Ellbogen, Knie schützen und so weiter. Und unten drunter hat man mit Hand geschrieben, Ollis sind zu vermeiden. Und ist das nicht ein Scheißboard? Und lauter so Sprüche hier. Ist das nicht ein super Scheißboard? Na, ist euch auch so schlecht? Also, die fanden das, ja, und ich finde das einfach, ich finde das in Storys, deswegen, das ist mir so ein Herz gewachsen.
Guck mal, das ist ein guter Übergang nämlich für das nächste kleine Gläschen. Okay. Das ist jetzt nämlich tatsächlich ein Korn. Aber es ist kein Korn aus dem Aldi oder sonst irgendwas, sondern...
Fass gelagert.
Richtig, ein Fass gelagertes von einer...
Ich dachte, das macht nur Sasse. Ja, wir trinken immer Sassekorn hier, natürlich Münsteraner vorn. Und das ist auch Lagerkorn. Und die haben Korn, die haben auch einen Zigarrenkorn. Also den trinkst du aus Cognac-Gläsern. Mhm. Und das ist der reine Wahnsinn. Und das scheint was ähnlich zu sein. Jetzt habe ich hier die ganze Show und lies mal weiter.
Ist alles noch, hast du alles gesagt. Das ist aus Hasselhünne, das ist zwischen Kloppenburg und Lingen. Also auch gar nicht mal so unweit von hier entfernt. Und deswegen.
Ja, was wollen wir denn machen hier in Westfalen, ne?
Ja, eben.
Wir müssen auch irgendwas veredeln, auch wenn das der blöde Korn ist.
Und deswegen, um auf dieses Board anzuschließen, was du gerade alles so vorgelesen hast, habe ich einen kleinen Spruch. Und der heißt, ist wahrscheinlich auch von einem Skater genannt worden. Ich habe gelernt, wenn man auf Rollschuhen kotzt, fährt man in den Sprühnebel rein. In dem Sinne, Prost!
Den würde ich dann vervollständigen als Realist. Wenn du auf Rollschuhen kotzt, dann fährt dein Hintermann im Sprühnebel.
Ich habe mal auf Pferden gesessen, die entweder gepupst haben oder...
Titus, wo wir gerade schon bei lauter Anekdoten aus deinem Leben sind, eine musst du uns jetzt noch geben. Stimmt es, dass du mal eine Art Babysitter für Tony Hawk warst?
Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich war nicht Babysitter für Tony Hawk. Ja, wenn man so will, war ich fast für alle Profis damals Babysitter. Aber das würde ich jetzt nicht Babysitter nennen, sondern ich war der Ersatzpapi und verantwortlich, weil das legendärste Team damals war die Bones Brigade. Und alle Superstars waren in der Bones Brigade. Der Tony Hawk, der Steve Caballero, Mike McGill, Lance Mountain und dann auch die nächste Generation auch, also unglaublich viele. Und ich kriege das alles auch gar nicht mehr so auf die Reihe. Jedenfalls, jetzt spielt Ralle wieder eine Rolle, wenn dann das legendäre Bones Brigade, wenn die eine Deutschland-Tournee oder eine Europa-Tournee machten, ja, ich bin befreundet mit George Powell. Wir beide waren die ältesten Säcke in der ganzen Szene. Da rief er mich an. Die waren ja alle mal gerade 15, 16 zu dem Zeitpunkt oder 14 teilweise noch, als das anfing. Wie alt war als hier warst du, die durch die Gegend gefahren hast? Also älter als 15, 16 waren die nicht.
Ja, schon so 16, 17. Also 15 waren sie nicht mehr.
Okay, ja Gott, dann...
Ich weiß das aber auch nur deshalb, weil Tony
bevor Hawk Ralle, auf den bevor Ralle genau den Job so gemacht hat, der war ja selber so ein junger Schnösel. Okay.
Und ich fuhr schon Auto, also muss Tony Hawk da auch schon 18 gewesen sein.
Also am Anfang musste ich dann persönlich, da waren die Shows auch noch kleiner, oder dann sind die zum Mastership gesendet worden, bin ich gar nicht mit denen rumgefahren. Und da haben die bei mir hier natürlich zu Hause gewohnt, weil ich hatte die Verantwortung, wenn George sagt, ey, du bist verantwortlich für die Jungs. Ja, und dann später, als er professioneller und größer wurde, ja, dann habe ich Ralle gesagt, so, du bist jetzt verantwortlich. Und dann hat er die ins Auto gesetzt, zum Flughafen gebracht oder zu den Shows gebracht und Dingsbums. Also von daher, ja.
ZDF-Fernsehgarten war ich mit Tony Hawk und seinem Team.
Gibt es den Ausschnitt noch?
Den gibt es. Wir sind gerade dabei, unsere alten VHS-Tapes zu digitalisieren. Kann ich dir per WeTransfer schicken,
die Tage? Oh ja, wäre super.
Es gab sogar mal einen Film, Mein Sohn freut sich zwar nicht so immer darüber, aber irgendjemand kam auf die Wahnsinnsidee und ist nach USA geflogen und hat eine Story mit Tony Hawk und Sohn gemacht. Ne? Da war der noch klein. Und Julius, mein Sohn, war auch noch so klein. Ne? Und dann ist er nach Deutschland gekommen, hat dann mit Julius und mir so gemacht. Ne? Aber wie das so ist bei Vater, Sohn, und wenn die Kinder dann älter werden, dann mögen die das gar nicht mehr so gerne gucken. Mhm. Deswegen ist ja nicht so bekannt. Aber kann doch so bleiben, kein Problem. Nur so am Rande.
So mal eine ganz andere Frage. So, wie schmeckt A, das Barre und B, was sagt der Korn euch?
Also dafür, dass das ein Pilz ist, ja, wo ich ja eigentlich früher nur Pilztrinker war und jetzt gar nicht mehr so viel Pilz trinke, deswegen nehme ich das Warsteiner Herb wahrscheinlich gleich. Wir haben genug Bier hier, auch gar nicht zur Probe, weil da steht schon Herb drauf. Und das mag ein super geiles Bier sein, aber je herber, desto weniger meine Geschmacksnerven.
Titus, du bist mein Mann. Endlich mal einer, der auch sagt, herb ist nix. Super,
ja,
danke.
Deswegen habe ich ja hier noch ein schönes bayerisches Oberhell. Und was haben wir denn noch hier? Ein Landbier, Porzellanbier, das ist auch noch relativ... Also sowas trinke ich dann ganz gern. Ja gut, und dafür, dass das ein Pilz ist, finde ich das ganz angenehm.
Sehr schön. Ich finde es ausgesprochen lecker.
Und was sagt, das, sagt der Korn?
Mir schmeckt es sehr lecker, der Korn.
Also es hat nur so, es hat wirklich nur einen ganz leichten, herben Bittergeschmack und ist wirklich gut erträglich. Ja, Gott, ich meine, ich will das nicht hier als Klugscheißer. So.
Nö, sag einfach.
Ich find, der Korn kommt auch so ein bisschen wie so ein Weinbrand fast daher und hat nicht so was Hartkorniges.
Genau, richtig. Also auch da wieder irgendwie, was man nicht so unter Korn versteht. Normalerweise ist es ja Korn immer das, was man meint, was an der Kasse irgendwie ausliegt und was man dann im Grunde noch zwei Schlucken sowieso.
Aber der Korn hat zu Unrecht ein schlechtes Image. Ne? Ich meine, was in Geneva und Gin. Das ist ja auch nur ein Korn, wenn du so willst. Das ist aus demselben Zeug gemacht, ähnlich. Und ja Gott, nur weil das hier ein Bauerngetränk war und sich alle reingekippt habe und deswegen ist
also das ganz kurz zum Korn.
Aber das ist ja nicht ein veredelter Korn. Nee, ja. Der ist ja in einem Holzfass geraten.
Ja, und zwar mehrere Jahre. Und das ist von der Manufaktur Haidt. 1860 heißt der. Und da gibt es nicht sehr viele Flaschen von. Und das bedeutet auch, dass der besonders gepflegt worden ist, besonders
okay, dann werden wir den jetzt noch mehr genießen. Ich halte jetzt auch die Schnauze, dass wir genießen können.
Nee, hau rein, hau weg. Wir haben noch ein bisschen was in der Flasche drin.
Das schaffst du genau 7 Sekunden.
Aber so viel noch mal einmal zur Erklärung. Also ist ja super, ist herrlich. So langsam liftet sich so ein bisschen das Bild von vielen Flaschen. Aber wir haben noch einiges vor uns.
Ja, ein paar haben wir noch.
Ein paar haben wir noch.
Titus, gab es eigentlich irgendwann mal die Situation, wo du gedacht hast, du steigst aus dieser ganzen Szene und aus all dem wieder aus und bist wieder Lehrer?
Nein.
Das wurde zur Lebensaufgabe und das blieb es dann auch.
Nee, was soll ich sagen? Ich mache mir über sowas gar keine Gedanken. Verstehst du? Und ich bin da wirklich anders drauf. Und ich finde, da mache ich jetzt wieder eine Philosophie draus.
Bitte. Konfuzius.
Weil alle, die größte Sünde, ja Gott, ich meine, ich habe das Buch geschrieben, Lernen muss die Scheiße sein, habe mir über Pädagogik Gedanken gemacht, was läuft bei uns falsch, habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt. Muss ich auch noch zu Ende erzählen. Damals habe ich schon erzählt, wie es mir gegangen ist. Da war ich Zwangsunternehmer, mittags hieß das, so, nerv nicht rum, geh spielen und komm wieder, wenn dunkel wird. Bumm, war ich Zwangsunternehmer. Stehe im Wald, so, verantwortlich für mich selber, hat heute kein Kind mehr. Du stehst im Wald, ja, und dann lernst du kennen, Langeweile. Erstmal total scheiße und jetzt weiß ich, Langeweile ist das Nadelöhr zum Glück. Was Geileres gibt es nicht, weil wenn du eine Langeweile hast und willst sie beherrschen, dann musst du kreativ sein und dann fängt dann an und dann tust du selbstbestimmt was entwickeln, und selbstbestimmte Ideen haben. Und plötzlich hat die Langeweile nämlich plötzlich so einen Lernprozess dann dahinter. Das nennt man ja in der Pädagogik Selbstwirksamkeit. Also wenn man, jeder Mensch hat ein Selbstkonzept, Kinder natürlich auch. So, und wenn man denen mal Zeit gibt, also Selbstkonzept ist das, ja, was sich so ein Kind oder was man sich zutraut, was man sagt, ach, das kann ich locker. Und dann hat man plötzlich eine Aufgabe, nehmen wir Skateboarden. Jedes Kind, was begeistert am Skateboard ist, will erstmal einen Olli lernen. Ja, wissen Sie, ja, scheiße, den Olli kann ich nicht. Aber wenn das Selbstkonzept so ist und sie sich zutrauen, das kann ich lernen, dann sagen sie, wer doch lacht, das schaffe ich. Und plötzlich sind die schmerzfrei. Das tut nicht weh, wenn die hinschmeißen, wenn eine Mutter sagt, hey, klar, der war auf dem Baum, fällt runter. Mutter schuld, muss Lästerchen drüber machen. Beim Skateboard fahren, ihn, zack, ich habe schon erlebt, dass der Knochen rausguckte und der Krankenwagen kam und der Typ sagte, nee, ich muss erst den Trick lernen. Und also total schmerzfrei auf einmal, mit so einer Begeisterung. Ja, und wenn dann das Erfolgserlebnis kommt, ich sage das immer sehr unpopulär und unwissenschaftlich, sage ich, dann findet ein körpereigener Drogenrausch im Kopf statt. Andere nennen das Euphorie. Mhm. Was ist das anderes? Weil dann haben die Kids das Gefühl, einen Tag lang, die können über Wasser gehen, die können alles. Weil so hebt das Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit und hebt das Selbstkonzept. Trauen sich plötzlich zu viel vielleicht und packen den nächsten Trick an. Und dieser positive Kreislauf, den kannst du nur beim selbstbestimmten Lernen. Das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, auch dieses Lernen. Und das kann man nicht an der Schule lernen. Intrinsische Motivation, Begeisterung, Leidensfähigkeit, Leidenschaft. Wie will man das an der Schule lernen? Kann man sagen, komm, jetzt machen wir eine Stunde Leidenschaft. Jo, prima. Da sollen sie dreiviertel Stunde, ja, sollen sie plötzlich Spaß haben an Mathe, dann sollen sie 5 Minuten fröhlich sein, dann sollen sie 3/4 Stunden Spaß haben an Deutsch. Das ist nicht menschengerecht, weil ein Mensch, der oder gerade ein Kind, sieht was, ist neugierig, will da reingehen. Den Kindern wird die Neugierde und die Lust am Lernen entzogen, dadurch, dass ihnen vorgegeben wird, was sie lernen müssen. Finde ich auch alles richtig, alles gut, nur in Maßen. Jetzt sind wir bei der Balance. Deswegen erzähle ich das, weil du sagtest, die geht um Balance. Ja. Und ich kämpfe dafür die Balance, weil alle Eltern und unser gesamtes Gesellschaftssystem hat vergessen, wie wichtig das selbstbestimmte Lernen ist. Heute sind Kinder 24 Stunden rundum im positiven Sinne unter Kontrolle, weil man will ja nur das Beste. Und wenn die Eltern das nicht machen, ist der Oma da, die Opa und in der Schule und überall, die Ganztagsschule. Und Kinder, die werden ja schon zur Schule gebracht, selbst der Schulweg ist plötzlich eine ganz gefährliche Sache. Man hat kein Vertrauen zu den Kindern und übergibt denen Verantwortung. Und dann wundert man sich hinterher, dass wir keine Unternehmer mehr kriegen. Und Manager werden für schweineteures Geld in den Urwald geschickt, damit sie nämlich genau das lernen, was ich früher im Westerwald im Wald gelernt habe.
Ja, da muss ich eine Geschichte dazu erzählen, den Thema
Schule gebracht. Du darfst auch mal was sagen.
Ich danke dir. Euer Ehren, ich danke Ihnen für das Wort.
Heute ist es soweit. Dietmar Horsenscher spricht.
Dankeschön. Dieses Thema zur Schule bringen. Ne? Heute werden ja extra Parkbuchten vor Schulen schon gegründet, damit die Eltern mit SUVs die Kinder zur Schule bringen, was ich ja fürchterlich finde. Ne? Also diese Helikoptereltern und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an eine Szene, als meine Eltern mich damals, ich musste in eine neue Schule und das war nördlich von Hamburg und ich dachte mir so, ja gut, mein Vater packt mir mein Rad in den Kofferraum und fährt mich dann dahin. Nix da. Ich durfte schön mit dem Rad neben dem Wagen herfahren, damit ich im Grunde genommen den Weg zur Schule...
Geiler Typ.
Natürlich so. Ne? Muss ich ehrlich sagen, ich habe erstmal Rotz und Wasser geheult währenddessen, dass so Kinder so tun, keiner bringt mich hin.
Das jetzt kann ich natürlich sagen, wie softy bist du denn jetzt?
Ja, genau, richtig. Aber der Lerneffekt ist eigentlich daraus irgendwie gewesen, super, ja, ich kannte den Weg, B, gar nicht so schlimm. Ja. Und heutzutage merkst du einfach, wie Kinder im Grunde genommen nicht mehr alleine irgendwie zur Schule gefahren. Ich bin ja mal, das ist eine der schlimmsten Szenen eigentlich für mich selbst, aber es ist was anderes. Da habe ich noch in Bremerhaven gelebt. Das war die 6. Klasse und es gab Fasching. Wir haben ja gerade die Faschingzeit und so weiter. Es gab Fasching. Ich war als D'Artagnan verkleidet. Richtig schön mit Schnauzbart, ne? So als 6-Jähriger, was man hin. Daneben war noch unser schwarzer Kater oder Zappo hieß der damals noch, den Max Brothers benannt. Und ich bin zur Schule gebracht worden von meinen Eltern, weil, ne, Fasching, gehe auf den Schulhof und keiner ist verkleidet. Ich habe mich um den Tag, oder wir haben uns um den Tag vertan, das heißt, es war einen Tag zu früh. Ich saß also in der Schule, völlig verkleidet. In der 6. Stunde ging dann so die Hälfte des Bartes langsam ab, aber ich war sehr eisern, ich wollte ihn dran lassen. Und ich bin dann halt in der Straßenbahn wieder zurückgefahren. Also ich habe mich auch nicht abholen lassen. Ich war eisern. Ich habe mich dann wieder selbst zurückgefahren. Aber das sind so Erinnerungen, die auch daran.
Welchem Jahrzehnt war
das? Das war 1950er.
War das der Tag, an dem du Schauspieler geworden bist?
Herrlich.
In welchem Jahrzehnt war das?
Es war 1900, ich muss ganz rechnen. Ich glaube, es war 83.
83?
Ja.
So, okay.
Dietmar, bist du jemals...
Ich bin 1950 zur Schule gegangen. Ne?
Ja.
Und was wieder da gelaufen ist?
Ja.
Ich habe am Fuße des Westerwaldes gewohnt und in dem Ort, in dem, also so richtig, so ging dann so die Berge hoch, ja. In der Mitte ist die Sieg geflossen, das war die Demarkationslinie. Auf der einen Seite haben die Katholiken gewohnt, auf der anderen Seite die Evangelischen. Und die Vollidioten, die Vollpfosten, die haben die evangelische Schule in katholische Berg gebaut. Ich bin nur mit Kumpels eingegangen, weil ich den Arsch nicht voll kriegen wollte. Da wurde ich aber so hingeschickt, immer zwei Kumpels noch abgeholt und dann zu dritt. Dann war die Gefahr kleiner, dass die Katholiken in den Arsch hauen. Umgekehrt ging das natürlich genauso, wenn sich einer in unser Viertel verlaufen hatte. Das kann ich heute keine Sau vorstellen, weißt du, alle haben das vergessen. Meine Oma, die ist mit Kittelschürze und Kopftuch rumgelaufen. Wenn du der gesagt hättest, nimm dein Kopftuch ab, die hätte ich einen Kopf kürzer gemacht. Ich weiß noch ganz genau, dann war ich Student, ja, oder... Schüler, so in den 60er, 68 Abitur gemacht. Ja, dann kamen die 70er Jahre, so Freiheit und Dingsbums, Gleichberechtigung für Frauen. Meine Oma hat ihren Mann im Ersten Weltkrieg verloren, hat zwei Kinder alleine großgezogen. Und da kann man nicht sagen, dass er eine unterdrückte Frau war. Die hat alle anderen unterdrückt. Aber Kittelschürze, Dingsbums und Frauenrolle waren für sie das Normalste der Leben. Und ich wollte mal nach Spanien trampen. Da hat sie gesagt, oh Jung, oh, das ist aber gefährlich. Sag ich, wieso? Du musst durch Frankreich. Sag ich, und was ist da gefährlich? Das ist der Erbfeind. No, das ist so tief drin. Ja. Und da vergessen alle.
Ja.
Die Zeit geht da so schnell. Apropos, die Zeit geht so schnell. Dietmar.
Ja, was ist denn los?
Hast du denn mal jemals in deinem Leben auf einem Skateboard gestanden?
Ja, habe ich tatsächlich.
Und?
Aber ich bin mehr der Rollschuhfahrer und Schlittschuhfahrer geworden, muss ich gestehen. Ich habe auf dem Skateboard gestanden und ich sag mal so, es sah nicht unbedingt sehr elegant aus. Aber ich habe es probiert. Ich würde sagen, habt ihr eine Halfpipe hier?
Also Halfpipes gibt es so gut wie gar nicht mehr.
Weil ja,
aber wir haben Mini-Rampen.
Mini-Rampen. Also,
ist doch besser für dich.
Ich sage jetzt einmal ganz ernsthaft. Ich würde mich trauen, wenn wir noch überhaupt in der Lage sind danach, mich trauen, es zu versuchen, wenn es möglich ist, bei euch einmal auf die Minirampe zu stellen und mal zu gucken,
ob... Oder müssen wir in die Stadt fahren, das ist...
Ach, das ist in der Stadt,
eine Ecke, ja.
Okay. Aber also, du sollst auf dem Hof.
Ralf trinkt ja nicht, der kann
dich nicht. Ich fahre nur noch mit Skipper Brötchen holen.
Ernsthaft?
Ja.
Du auch?
Nö.
Wie oft fahrt ihr noch am Skateboard?
Fast gar nicht.
Gar nicht mehr?
Ich, also fast gar nicht, nö.
Was ist dein Spaß jetzt?
Motocross.
Motocross? Krass.
Machen aber viele meiner ehemaligen Kollegen. Also Stevie Caballero, Mike McGill, die haben auch alle schöne Maschinen. Und ich sehe das dann immer bei Instagram. Die fahren dann da auch lieber über die Hügel. Ja. Die skaten zwar auch noch, aber die haben auch nie aufgehört. Mhm. Aber bei mir ist es einfach so, ich habe es vor ein paar Jahren noch mal probiert und habe festgestellt, ich weiß, wie das, also im Kopf weiß ich noch, wie das alles geht. Nur die Reflexe sind nicht mehr da. Also wenn ich absteige, dann schlage ich übelstens ein, weil ich einfach nicht mehr... weiß, wie ich zu fallen habe. Das hat man sich ja früher angeeignet. Also man hat das gelernt und hat dann auch absteigen müssen und ist dann auf den Knien runtergerutscht. Und wenn ich jetzt in der Minirampe fahre, mal mit meinem Sohn vor ein paar Jahren, habe ich das nochmal versucht. Ich konnte die Tricks, das hat auch alles funktioniert. Wo wenn ich den Trick mal irgendwie nicht geschafft habe, dann hatte ich ein Problem. Und das Ding war nur 1,50 Meter hoch.
Ja, guck, ich bin 15 Jahre älter als die ganzen Jungs. Ne? Und ich glaube, ich bin noch am nächsten dran am Skateboardfahren. Aber aus einem ganz anderen Grund. Ich mache das auf meine Art altersgerecht. Also das Skateboard an für sich benutze ich wirklich nur noch Samstag, Sonntag zum Brötchen holen. Und da ist mein Vorteil, wende ich die Uralttechnik, Slalomtechnik an, mit der man nicht anschieben muss, sondern durch raffiniertes Hin und Her fahren, so ähnlich wie beim Schlittschuhfahren oder beim Skifahren, kann man ja auch durch Hin und Her fahren, schneller werden.
Ja.
Und dann gucken die jungen Skateboarder schon manchmal ganz blöd, wenn ich so leichte Steigungen hochfahre. Was macht der alte Mann da? Deswegen habe ich mir auch ein Spezialboard gebaut. Weißt du, was richtig schön, so ein Cruiser. Aber meinen Spaß, damit ich auch noch richtig so dieses Abenteuerfeeling von früher habe, weil ich war ja nie der beste Skateboarder, muss man ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur das Image. Wie sollte ich der beste Skateboarder werden, wenn ich mit 30 das erste Mal draufgestanden bin? Aber ich traue mich noch eine Menge beim Snowboardfahren. Ich war allein letztes Jahr 2 Wochen in Chile, im dortigen Winter hier Sommer und habe mich in einer Woche, in 5 Tagen, habe ich mich 23 Mal auf 4000 Meter mit dem Helikopter bringen lassen und bin dann 23 Mal von 4000 auf 2000 Meter runtergeknallt im Tiefschnee, die härtesten Hänge, wo sich keiner traut zu Fuß runtergehen. Ich habe, das ist mit gefilmt worden aus einem Helikopter mit Drohnen, wenn ich dir die Aufnahmen zeige, dann glaubst du nicht. Und ich glaube, ich bin der älteste Sack, der überhaupt noch so extreme Sachen macht. Und das macht mir richtig Spaß. Und das Schöne ist, weil ich bin ja auch nicht mehr so fit. Ich bin, das ist so verinnerlicht. Weißt du, die anderen gucken und sagen, boah, und das sieht ja auch noch gut aus und so. Ich kann dir genau sagen, woran das liegt. Ich fahre nicht. Ich lasse das Snowboard fahren. Ich mache einfach das, was das Snowboard will. Dann heißt, ich versuche nicht, ich suche mir eine Line und dann merke ich einfach, ja, wie das Snowboard kurvt und dann, ja, ich versuchte, ich brauche da gar nicht anzufangen, das Snowboard zu zwingen, weil das geht nicht, da bin ich nicht mehr so gut.
Titus, aber ganz ehrlich, also die ganze Zeit, wenn wir dir hier so zuhören, ne, und auch irgendwo auch zusehen, diese Begeisterung, die du hast, einfach wenn du erzählst und auch wenn Ralf dann auch noch dazu sich einschaltet, dieses, ich sage jetzt mal, unabhängig von Konfuzius und deiner gleichen Ansicht, was unheimlich bereichernd ist, und das meine ich jetzt wirklich aus vollstem Herzen heraus, ist dieses Gefühl zu haben, das Leben muss wirklich Freude bereiten mit dem, was ich tue und worauf ich Lust habe.
Das brauchst du nicht weiterleben.
Ja. Lässt sich da um 5 Tage, hallo, andere würden sofort sagen, so, ja, aber da muss ich doch sicher.
Ich bin da noch gar nicht fertig. Und so weiter. Weißt du, was ich auch gemacht habe, damit das nicht so weh tut? Ich habe mir eine Bindung auf mein Skateboard gemacht, aber ich habe beim ganz Kleinen angefangen.
Ja.
Ich war ja Fallschirmspringer. Ich bin auch noch Fallschirmspringer, aber ich bin jetzt schon ein Jahr nicht mehr
gesprungen. Springst du immer noch?
Ja, ja. Ja, ich bin jetzt ein Jahr nicht gesprungen, weil ich mir jetzt einen Flieger gekauft habe und einen Flugschein gemacht habe und ja, selber
fliege. Ich springe jetzt nicht irgendwie aus dem Flieger raus. Muss ich
nee, steuern. Das geht ja leider nicht. Und deswegen kann man nur eins machen, jetzt fliege ich momentan. Aber ich werde auch nochmal, ja, die sind ja da am Flughafen, da kann ich ja von hier hinfliegen, da kann ich ja dann mit dem Fallschirm hoch. Wie auch immer. Dann habe ich Folgendes gemacht, weil ich das Skateboarden und dieses Feeling und auch diese Tricks, solange man in der Luft ist, ist ja schön, ne? Ja. Nur ich kriege das ja nicht mehr gelandet, dann zerpflücke ich mich ohne Ende. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir 2 Bindungen gemacht mit so einem Release, dass ich das zur Not auch wegmachen kann. Also nur mit dem Skateboard aus dem Flugzeug raus, das schafft selbst der beste Profi. Da kannst du Skyskater sein, wie du willst, das schaffst du vielleicht, ja, 20 Sekunden und dann haut das Brett ab und so weiter. Also hast du eine Bindung. Ja, und dann rolle ich mit dem Skateboard aus dem Flugzeug und mach dann die ganzen Tricks, die man früher so gemacht hat und auch die, die ich nie konnte und mich nie getraut habe, die mache ich dann in ein paar tausend Meter Höhe. Ja, und dann, wenn ich dann unten in der Nähe bin, verstehst du, dann ziehe ich meinen Fallschirm und dann fliege ich oder gleite auf den Landeplatz zu und 3 Meter bevor ich lande, ziehe ich das Release, schmeiß das Skateboard weg, dann kann ich normal landen und alles ist prima und dann habe ich noch Skateboard Spaß in der Luft.
Für alle, die es nicht gehört haben, Titus wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und ein normales Rentnertum, dass du mal freiwillig vom Bord steigst und irgendwie einfach normaler Rentner wirst, ist ausgeschlossen, oder?
Nee, ich bin ja auch noch bis 2019, bin ich ja noch im hochprofessionellen Rennzirkus, Rennen gefahren, im gefährlichsten Rennen der Welt, nämlich 24-Stunden-Rennen, Nordschleife, Nürburgring.
Nein.
Ja, bin ich 12 Jahre lang gefahren und mit einem eigenen Rennteam, eigenes Auto. Und ich bin der erste Rennfahrer gewesen weltweit, der absolut CO2-neutral gefahren ist, schon 2010. Hat noch keiner dran gedacht, wir haben mich alle nur ausgelacht. Das habe ich damals nur hingekriegt über einen Emissionsdeal, weil die Staaten haben untereinander ja auch schon immer Emissionsdeal gemacht. Ich habe meine Dodge Viper, das war eine normale Straßenviper, das war nie ein richtiger Rennwagen, der sah nur wild aus. Dann habe ich irgendwann Sponsoren gehabt. Ich hatte ja kein Geld, deswegen habe ich angefangen. Ich habe die Reifen, ich hatte das Glück, dass, ja, wie die GT3 brauchte ich so dicke Schlappen, kostet ein Stück 2.500 Euro oder sowas. Geld hatte ich alles nicht. Du brauchst ja dann sonst für 20.000, 30.000 Euro schon Reifen. Also habe ich meine Jungs, alle ehrenamtlich, wir sind fürs GT gefahren, die sind über den Rennplatz gegangen und wenn dann die Profiteams, Markenteams, Porsche, Dingsbums, alle kamen, die fahren die Reifen teilweise an oder haben doch super gute und dann stehen die da in der Ecke und haben die gesagt, ey, bevor ihr die wegschmeißt, was wollt ihr eine Kaffeekasse für die Reifen? Und dann haben die 20 oder 50 Euro da hingelegt und dann kamen die mit dem Reifensatz an. Ja, und damit bin ich Rennen gefahren und so. Und deswegen konnte ich das finanzieren. Und dann irgendwann waren wir so viel durch diese Sonderstories, waren wir so viel im Fernsehen, da hatte ich plötzlich alles finanziert. Also ich brauchte kein Geld mehr und ich hatte trotzdem das kleinste Budget. Also wir haben im Jahr so 80.000 bis 100.000 Euro gebraucht, das hatte ich aber alles finanziert. Ich meine, so Mercedes und so, die hauen mal locker 1 Million da raus oder BMW. Aber mir hat dann einfach Spaß gemacht, das trotzdem zu schaffen. Ich hatte 30, 40 ehrenamtliche, richtig gute Leute. Und dann habe ich das Ding auf Autogas umgebaut, LPG. Und dann brauchte ich noch einen Sponsor, hat alles einen Sponsor bezahlt. Und dann brauchte ich einen Sponsor, ich wollte natürlich auch keinen Sprit bezahlen. So, und dann bin ich an Biogas-Typen rangekommen und der sagte, oh, kein Problem, ich hatte keine Ahnung von Gas. Der sagte, ich mach dir das flüssig, ich brauch dir Flüssiggas. Hat er natürlich nicht geschafft. Ja, und da habe ich gedacht, oh, scheiße, jetzt hast du einen Sponsor, kannst du nicht fahren. Ja, und dann bin ich hergegangen und habe die Idee entwickelt. Dann hat er das Biogas für 100.000 Kilowattstunden hat er ins Graugasnetz, also ins normale Erdgasnetz, gespeist. Und dann haben halt für 100.000 Kilowattstunden normale Erdgasverbraucher Biogas verbraucht. Und der TÜV Nord hat mir eine Bescheinigung geschrieben, die liegt da vorne, dass ich für 100.000 Kilowattstunden Autogas verbrauchen darf und absolut CO2-neutral bin. Ich war in der amerikanischen Rennzeitungen drin, da oben so am Dach stehend. Wir haben, ich war der Erste, der für Charity gefahren ist und so weiter. Nee, da sind natürlich alle drauf gefahren. Wir waren dann mit meiner Fresse, ich war nur im Fernsehen und Dingsbums. Am Anfang haben mich alle angegiftet, weil ich fuhr immer hinten rum oder in der Mitte, nee, und hatte mehr Popularität als die anderen. Aber irgendwann haben sie sich alle dran gewöhnt und dann, ja. Und 2019 habe ich das letzte Rennen gefahren und der Rennwagen steht unten noch und jetzt warte ich, dass er alt genug ist und dann fahre ich die historischen 24 Stunden, weil der Fanclub, der ist noch da. Ey, wir hatten einen Fanclub, das kannst du dir nicht vorstellen. Tausende von Leuten, die haben an der Strecke gestanden, die haben Grüngas-Viper hochgehalten und so weiter. Wir waren immer bei denen, wo sonst nur die Spitzenfahrer sind, die dann bei der Race Days in Adenau vor der Bühne fahren und so weiter. Da kommen keine normalen Rennfahrer so hin. Das sind ja
Apropos Grün, ich sehe noch ganz viele geschlossene grüne Flaschen.
Richtig. Ralle, du bist mein Mann.
Ja, zu einer grünen Weiber passen grüne Flaschen. Und zu grünen Gedanken natürlich auch. Ich meine jetzt echte grüne Gedanken, keine politischen grünen Gedanken. Das sind nämlich keine grünen Gedanken.
Du hast ja versehentlich schon Pots aufgemacht. Wollen wir damit dann weitermachen?
Ja, können wir gerne.
Dann nehmen wir das jetzt auf.
Wer nämlich CO2 sparen will, ne? Der darf keine Panzer bauen, die 300 Liter in der Stunde fressen. So, jetzt bin ich auch ein politisches Statement los.
Hier kannst du fast alles sagen.
Aber weißt du was? Und wo wir mit Alkohol hier unterwegs sind, ne? Kann ich doch noch einen politischen Spruch machen.
Oha.
Ne? Ja. Frieden schaffen mit Waffen, das ist ungefähr genauso, als wenn du einen Alkoholiker mit Schnaps heilen willst. Prost.
So, Prost.
Ja, Prost.
Wir trinken jetzt ein Potslandbier. Dietmar, bin ich da richtig in meiner Erinnerung, dass ihr Potslandbier damals mit Christoph Sieber auch getrunken habt?
Es ist sehr gut richtig. Ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern, weil es so viele Biere auch waren. Also im Grunde genommen sind wir heute ja nicht weit davon entfernt. Eigentlich sind wir sogar drüber, was an Biermenge es hier gibt. Aber ich erinnere mich durchaus, ja, Potsland war auch dabei, ja.
Und das schmeckt ihr mir damals schon
nicht. Dann ist so eine, man nennt das auch teilweise, manche nennen das Kellerbier. Mhm. Also so in die Richtung geht das.
Ja, das hat auch so was leicht Süßliches noch so drin.
Ja, das liegt an der weil das, also ich Malzige. Sag mal, das ist sehr malzig. Mhm. Und immer wenn das Malz sehr stark in den Vordergrund kommt, spürt man auch eine gewisse Süße. Also das ist ja, so ein Pilz ist ja, das ist mir zu hopfig. Na, da schmeckt man den Malz gar nicht, aber durch das Hopfige wird er ziemlich herb. Und je mehr Malz du da drin hast, ne, desto
ich hatte damals ins Rennen
trinkt geworfen. Trinkt man Malzbier, wie süß das ist.
Ja, du, ich habe damals ins Rennen geworfen, übrigens ein österreichisches Bier. Es war ein Zirbenbier. Es wurde nicht sehr gut beschrieben damals. Zu Recht, ja, wahrscheinlich so. Es war auch sehr interessant.
Ich kenne Zirben Schnaps.
Ja, es gibt alles aus Zirbe. Es gibt
Zirbenbecken aus Holz. Zirbenbier?
Es gibt aus Zirbenbier. Es gibt aber nichts, was es nicht gibt.
Das wäre ja genauso, als wenn du hier aus der Weihnachtsbäume Bier machst.
Ja. Du, weißt du eigentlich, dass man Hustensaft...
Also das nächste Weihnachtsbier, das muss aus echten Weihnachtsbäumen sein.
Was man aus Hustensaft, wie Hustensaft gemacht wurde, als ich bin ja Österreicher. Und meine Oma...
Hört
und
man überhaupt
nicht. Nein, das hört man nicht, weil ich schon so lange in Deutschland bin. Und
oder schämst du dich?
Nein, überhaupt nicht. Wir waren Verwandte. Und das Ding ist, ein Hustensaft wurde gemacht aus den Tannenwipfel, die Jungen. Ne? Die wurden eingelegt dann in Zucker und daraus wurde dann ein Sud, es wurde in die Sonne gestellt und da wurde Hustensaft rausgemacht zum Beispiel. Aber nichts, also ich will mal zu einer Rubrik kommen, vielleicht möglicherweise hat man dir diese Frage noch nie gestellt, vielleicht schon, vielleicht weißt du, egal. Und
ich
zwar,
vergesse sowieso alles, deswegen sind jede
super, dann ist die Frage nochmal neu für dich. Ne? Geboren wurdest du, falls du es vergessen haben solltest, am 8. Dezember 1948.
Ja, das habe ich noch drauf.
Gut. Du bist also Schütze und im chinesischen Horoskop liegt das im Zeichen Erde-Ratte. Was auch immer das heißen mag. Aber
Erde-Ratte.
Ja, Erde-Ratte. So. Aber.
Ja, finde ich gut.
Ja, aber pass auf.
Ich stehe auf Erde und ich stehe auf Skate-Rats.
Skate-Rats, super. Und zwar gibt es...
Mein Sohn hat eine neue Marke erfunden, weil er jetzt drei Kinder hat. Ich habe drei Enkel. und hat ein Kinderbuch geschrieben. Und ja, wie heißt das? Little Skate Rats.
Ah.
Ja.
Schön.
Bin ganz stolz. Jetzt hat er eine Kinderlinie gemacht, kleine Strampler. Ja. Und das Lustigste ist, nee, als er noch jünger war und so, und ich war noch verantwortlich für die Firma, und er kam dann so in das Alter, hatte dann schon Business, Großhandel und so, und hat schon ein bisschen mitgeredet bei uns. Da wollte ich immer eine Kinderlinie mit Titus machen, nee, und er fand das alles super scheiße. Kaum ist er am Ruder, macht er Babyklamotten mit Titus.
Aber herrlich, aber das ist toll.
Ja, ich finde es ja auch toll. Ich bin mal wieder zu ist mit Vater so.
Nee. Alles
ja,
zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit, genau. Toujours avec la rue, wie der Franzose Sache, ne? Ja. Schon mit der, na, egal. Und zwar, die Rubrik heißt so ein bisschen, weißt du eigentlich, oder kannst du dir vielleicht vorstellen, was in deinem Geburtsjahr und Tag möglicherweise, das ist in den Bereich von 48 immer noch ein bisschen schwieriger, an den Charts Nummer 1 Hit war?
Ach du Scheiße. Ich kann dir erzählen, dass kurze Zeit später die Währungsreform kam. Ich kann dir erzählen, dass 1949, ein Jahr später, mein Vater sich nach der Währungsreform selbstständig gemacht hat. Ich kann dir auch sagen, dass mein Vater 1948 noch keinen fahrbaren Untersatz hatte, aber 1949 ein 250er BMW mit Kardanantrieb sich geholt hat, sich fürchterlich darüber geärgert hat, dass die immer so vibriert hat, das Ding verkauft hat und gesagt hat, nie mehr ein gebrauchtes Motorrad, und hat sich dann eine nagelneue Bismarck gekauft in Weinrot. Die deswegen, alle, warum so heute waren schwarz, die war weinrot. Also heute würde man sagen, ist ein Mofa, ne? Da konntest du so mittrampeln mit Dingsbums, die ist Bismarck. Und die ist so berühmt geworden, weil da ist wirklich so, sind ein paar Vollidioten von Deutschland nach Südafrika gefahren, durch die Sahara und Dingsbums mit der Bismarck. Ich kann dir sogar noch sagen, dass er danach eine NSU Lux hatte. Zwei Takte, die einen berüchtigten Ansaugtrakt hatte unterm Sattel für den Vergaser, damit ihn halt ein PS mehr hatte. So was kann ich dir alles erzählen. Aber doch nicht die Charts.
Was war denn das Lied?
Ja, pass mal auf. Könntest du dir vorstellen,
was ich bin doch kein Musiknerd, ich bin nicht, ne? Motor-Nerd.
Okay, pass auf. Ist auch immer wieder erfrischend und neu, und es ist auch immer faszinierend. Ich finde es immer richtig spannend.
Soll ich mal raten?
Nee. Ja, rate mal.
Ja, das müssen deutsche Schlager gewesen sein, oder hier.
Trude Herr oder irgend sowas.
Ja, irgend sowas. Das war noch. Hey, oder hier, unterm Brunnen vor dem Tor, Dingsbums.
Jetzt Sarah hat was mit deiner Sportart zu tun.
Hä?
Sarah Leander? Jetzt hat was mit deiner Sportart zu tun.
Ja, war die doch nicht mehr.
Ja, pass auf, was hat mit deiner Sportart zu tun? Tatsächlich.
Aber nicht mit Skateboard.
Nein. Möglicherweise,
Turn.
Ja.
Turn.
Fußball.
Ach, Fußball?
Ja.
Fußballhymne.
Nicht höher.
Ach, da war die Schweiz hier, das Wunder von Bern. Kurze
nein,
Zeit vorher?
Nein, das ist ja später.
Ein Freund, aber, ein guter Freund war
auch später. Dann ist dieser Hit schuld, dass wir in Bern gewonnen haben.
Ja, genau. Theo Lingen.
Ah, Theo Lingen, geiler Typ.
Der Theodor im Fußballtor.
Ja!
Das
kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Der Theodor im Fußballtor. Ja, dann lacht der junge Kerl hier mit seine fast 60 oder
wie alt. Theo Link kennt man ja auch nur als Lehrer.
54. Ey, gerade der Pickel von der Pubertät zu und will das Maul schon aufpassen.
In Amerika war es Mule Train von einem gewissen Frankie Lane. Ist eher so ein Country-Song.
Also ich kann dir nur von Musik was erzählen aus meiner Pubertät. Und zwar auch nicht, weil ich so ein Musikfan war, sondern da kam irgendwann Rock'n'Roll und Elvis. Ne?
Ja.
Und mein Bruder, der lief plötzlich so schmalzig durch die Gegend, immer die Haare nach hinten gekämmt und so weiter. Mhm. Und überall liefen so komische Elvis-Scheiben. Und der hatte immer Schlaghosen an und Lederjacke und was weiß ich alles. Also das war ja damals eine Revolution. Die nächste kam dann mit den Beatles. Und
aber sag mal, ihr zwei, im Grunde genommen, also man sagt ja immer so, Skateboarder haben, was die musikalische Ausrichtung angeht, immer so ein bisschen eher so die Punk-Rock-Richtung, so in diesen Formen, weil sie so ein bisschen die Lebensfreiheit auch beinhaltet und so weiter.
Also, was war für zum euch Teil so stimmt das, weil das ist ja so eine ganze Musikrichtung Skatepunk daraus entstanden. Aber das heißt nicht, also habe ich mir immer gedacht, ja, das sind alles Ausdrucksmittel. Man kann Ausdrucksmittel aus dem Sport nehmen, aus der Musik nehmen und aus der Kunst.
Ja.
Und die Kombination von denen, die macht dann so eine Gesinnungsgenossenschaft aus. Und ist tatsächlich richtig, dass in den 70er Jahre, sag ich mal, da war die Skateboard-Gruppe noch sehr homogen. Da konnte man sagen, musikalischer Ausdruck ging mehr so in Richtung deutscher Hip-Hop. Ja, Kunst, könnte man
Fotografie, Titus. Hä? Die Kunstform vom Skaten, beim Skaten ist Fotografie. Graffiti, ist eher beim Hip-Hop.
Jein. Okay, ich rede von der Musik, nicht von Fotografie. Fotografie ist wieder ganz was anderes. Wenn du die drei Bereiche nimmst, Sport, dann musst du die Fotografie in die Kunst packen.
Richtig.
Richtig. Okay, alles klar. Gut, und dann halt Skateboard. So, das hat sich aber dann sehr schnell diversifiziert. Ich rede auch von der 70er Jahre, und da war Fotografie noch nicht das Ausdrucksmittel.
Ja, was war eure Musik?
Am Anfang war das deutscher Hip-Hop, ziemlich homogen, und dann ist das auseinandergegangen. Und irgendwann gab es Skateboarder, die haben Röhren-Jeans getragen, haben Punkrock gehört oder Heavy Metal. Und die Kunstform, könnte man sagen, waren Tribals und Tattoos und was weiß ich. Und dann gab es aber auch die in die Richtung Hip-Hop tendierenden Skateboarder. Skateboard, Baggy Jeans, hörten Hip-Hop und so weiter. Und da kannst du, also das wurde dann immer diversifizierter. Und heute kannst du gar nicht mehr sagen, Skateboarder hören das, Skateboarder hören das. Heute gibt es sogar Skateboarder, die auf Elektro abfahren oder wie auch immer. Einer unserer Titus-Fahrer, der ist ein ganz bekannter DJ für Elektrokram und so was alles. Nee, also momentan ist alles möglich. Und das Skateboarden an für sich hält ihn nur zusammen. Also ich habe da ja ganz mutige Theorien, weil je mehr das Skateboard natürlich Mainstream wird und je mehr Skateboarden, ich meine, da gibt es ja gewisse Phänomene. Nee, das fängt ja an, als die Punker angefangen hat, wenn eine Punkband dann plötzlich erfolgreich ist, dann sind da die Verräter und gehören nicht mehr dazu. Bei den Skateboardern so ähnlich. Ich war jahrelang der Verräter, weil ich plötzlich erfolgreich war. Da gehörte ich nicht mehr zu den Skateboardern, im Augen von der Hardcore-Skateboarder und so was, weil ich damit Geschäfte mache. Möchte ich das kapitalisieren oder wie auch immer. Scheißegal. Ist Gott sei Dank alles vorbei, weil sie gemerkt haben, dass es doch eine Herzenssache ist und kein Geschäft. Aber was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Zeig mich
also
wieder so.
Lässt eigentlich nur gern.
So verzettelt.
Sag einfach nur, was ist sozusagen, also eure, wenn, als ihr damals.
Ja, aber es war wichtig, was ich sagen wollte. Ja,
was Musik macht ja viel aus und bewegt einen ja. Ne? Es gehört ja zur Kultur dazu.
Ich weiß, was ich sagen wollte. Darf ich da noch reinhauen? Ja. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in, was weiß ich, Future und Hellsehen und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde ja Skateboarden olympisch und da ging ja die große Diskussion los und da hatte ich mich auch noch nicht richtig positioniert. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann habe ich mich sogar ein Jahr lang zum World Chairman auf Skateboard beim IOC, also bei den Organisationen, die unter dem IOC sich für Skateboard dort verantwortlich fühlen und so was, habe ich ein Jahr. Aber dann habe ich auch festgestellt, scheiße, nee, der kleine Titus, der kann denen nicht klar machen, was Skateboard ist, sondern das IOC ist so ein Riesenapparat mit so viel Kohle und was weiß ich denn, ist alles scheißegal. Die werden das Skateboard in eine ganz kommerzielle Wahnsinnsecke bringen, dass es nur noch um Leistung und Noten und Dingsbums geht und das ganze Gefühl wird irgendwann flöten gehen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann kümmere ich mich, solange es noch geht, um die Pädagogik und um die Kids. Und deswegen habe ich Skateboard auch dann noch mehr Gas gegeben und arbeite pädagogisch mit dem Skateboard als Werkzeug für selbstbestimmtes Lernen, weil das halt so eine selbstbestimmte Sache ist. Aber das wird sich immer mehr, also das wird immer mehr verloren gehen, diese Gesinnungsgenossenschaft, diese Selbstbestimmung und so was alles, je mehr das natürlich kommuniziert ist. Und dann ist mir eingefallen, weil ich ja Sport studiert habe und auch sonst sehr interessiert bin, wie geht das in der Zukunft weiter und deswegen mich mit der Vergangenheit viel beschäftige, um Entwicklungen zu sehen, was ist da passiert. Und jetzt sage ich was ganz Mutiges, wo sonst keinen gibt, der das sagt, dem Skateboard wird es gehen wie dem Turnen. Weil der Turnvater Jan, als der Turnen nach vorne gebracht hat, hat das nichts mit Sport zu tun. Das war eine Opposition, das war eine Rebellion gegen die napoleonische Besatzungszeit. Und das Skateboarden ist auch als Rebellengeschichte entstanden gegen das Establishment und so weiter und so fort. So, und was ist heute der Turnen? Und das ist jetzt das Schöne, der Turnen ist nur noch Leistungssport, Olympia, aber fasziniert keine Jugend und nichts ist kein Ausdrucksmittel. Und das Turnen ist mal eine geile Sache. Und was machen die Jugendlichen? Erfinden das neu. Turnen mit schlechter Haltung. Parkouring, Freerunning, Tricking. Boom. Und im Skateboarden wird genauso gehen. Das Skateboarden wird erstmal voll in die Ecke gehen, wie beim Turnen, nur noch Leistungssport. Ja, und dann kommen die Kids auf die Idee, oh, ist ja so ein geiles Gerät, du kannst alles mitmachen und Dingbums. Ja, und dann nennen sie das irgendwie anders und machen wieder irgendeinen Scheiß, wie wir heute machen. So wird das enden. Aber ich erlebe es nicht mehr. Ich kann das nur behaupten. Prost. Oh,
so, wie wir dich erleben, wirst du noch sehr viel erleben. Ja, also, das müssen wir mal festhalten. So, Prost.
Das geht noch ein paar Jahrzehnte, da bin ich mir auch ganz sicher. Mm. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, warum ich kein großer Skater geworden bin.
Warum du kein was?
Warum ich kein großer Skater geworden bin. Ich hatte das ja vor. Da war ich
so kleiner werden können.
Acht, ja, selbst das hat nicht
funktioniert. Jetzt läufst du für St. Pauli rum.
Jetzt laufe ich für St. Pauli rum. Also ich war 8 oder 9 oder 10, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und wollte unbedingt ein Skateboard haben. Ich habe meine Eltern belatschert, bis ich irgendwann ein Skateboard bekommen habe. Und leider ist meine Mutter ein Mensch, der gerne Karten mit Musik verschenkt. Also bis heute bekomme ich zum Geburtstag Geburtstagskarten. Wenn man sie aufmacht, kommt da irgendwie so Happy Birthday oder sowas raus. Und sie dachte, das macht beim Skateboard.
Das machen Mütter so.
Und sie dachte, das macht beim Skateboard auch Sinn. Und ich bekam ein Skateboard, das hatte in der Mitte so eine Taste. Und wenn man da drauf getreten ist, dann kam wieb, 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 wieb. Oder oder wieb, wieb, wieb. Und das alles nacheinander in einer riesengroßen Reihenfolge. Und ich war nach 10 Tagen war ich durch mit meinem Traum, ein großer Skateboarder zu werden, weil ich mein eigenes Skateboard nicht mehr hören konnte und es in die Ecke geschmissen habe.
Vor allen Dingen, wenn du damit ins Skateboardpark gegangen wärst und so dann ein Skateboarder, die hätten sich in die Hose gepisst vor Lachen.
Es war eine volle Katastrophe und ich war geheilt von der Idee, dass ich eines Tages mal skaten könnte, weil ich einfach dieses Skateboard bekommen habe.
Ja, so kann das passieren.
Hartes Leben. Ich habe euch schon den...
Wo ist das, wenn sich Erwachsene in Jugendkultur einmischen?
Ja, in der Tat. Ich habe schon den dritten und allerletzten Kurzen für heute, auch wichtig, dass der letzte Kurze für heute ist, eingeschenkt.
Okay.
Wir,
der hier?
Ja.
Oh.
Wir trinken jetzt das Getränk, das wir für Titus mitgebracht haben.
Ich wollte jetzt nur kontrollieren, ob das doch derselbe ist.
Ja. Um Titus Herrengedeck auch voll zu machen, haben wir einen Cuate karibischen Rum mitgebracht.
Holler die Waldfee.
Oh, jetzt kommen wir zu meinem
gerade Reserve mit nur 40,2% Volumenalkohol.
So, das ist super.
Also jetzt habe ich vorgeteilt, das wird schon der Beste. Der beste Schnaps, weil ich konnte, ich meine, jeder geht so Trends mit, verstehst du? Dann stehst du mal auf Gin, dann plötzlich ist es rum. Dann ist ja alles dieselbe Scheiße. Man steigert sich irgendwas rein, aber alles schmeckt gleich scheiße.
Prost. Damit kannst du mal rumliegen, komm.
Nein, also nicht gleich scheiße, sondern... Weißt du, die Einbildung so im Kopf, was da passiert an Geschmackserlebnis, das spielt ja auch eine Rolle. Ne?
Das ist wirklich lecker.
Das ist lecker.
Sehr lecker.
Sehr, sehr weich.
Ja.
Ja, den kann man sogar mit Reflux trinken.
Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Ey, das merke ich jetzt mal, wenn ich einen Schnaps trinke. Boah, direkt, muss husten.
Ja.
Das ist zum Kotzen, verstehst du? Ja, das ist wirklich, also alt werden.
Kennst du Ritterspitz?
Ritterspitz, ich kenne Rittersportschokolade.
Nee, Ritterspitz.
Ritterspritzen?
Nee, Ritterspitz.
Ritterspitz.
Ritterspitz kriegst du in der Apotheke.
Kein Tafelspitz.
Nee, Ritterspitz. Ritterspitz ist ein Getränk, übrigens, das hilft sehr gut gegen Reflux.
Echt?
Ja. Ist biologisch, aber eben soll sehr gut helfen.
Ritterspitz, da muss ich mir das mal merken. Schreib das mal auf.
Ja.
Ritterspitz. Ja, aber du hast auch noch ein junges Gedächtnis mit dir auf dich.
Ralf, du weißt Bescheid.
Ralle sprach eben von Reflexen, die man braucht beim Skaten. Alkohol spricht ja eigentlich gegen gute Reflexe. War Alkohol denn ein Thema eigentlich bei euch in der Szene früher?
Ist unterschiedlich.
Ja, später dann so in den 80ern sicherlich schon. Also wir waren dann ja auch quasi als professionelles Showteam unterwegs. Das war aber im Grunde auch nichts anderes als eine mittelgroße Band. Wir hatten eine Halfpipe, das war die Bühne. Wir hatten einen Tourmanager, der musste dann das eine oder andere Mal auch ein neues Hotel für uns besorgen, weil... Ne, was halt, wo gehobelt wird, fallen Späne, haben wir mal gesagt. Und natürlich dann aber erst abends, wenn dann quasi die Bands Shows vorbei waren.
Und wie bei den Bands gibt es im Hintergrund immer den Unternehmer, der alles bezahlen muss, was sie kaputt machen. Manches Hotel hat mir eine Rechnung geschrieben für in den Arschgeigen.
Ja, stimmt. Kann ich nicht mehr schreiben. Dann haben sie die Touren nicht mehr gelohnt,
dann
wurden sie eingestellt.
Ungefähr. Oh, ich hatte schon Chaoten da drin. Ich weiß noch genau, wir waren mal in der Einkaufspassage, ich will jetzt von Martin Bräuch erzählen, das war ja immer der größte Chaot. Und dann war unser Rollerskater, weil der macht das Saltos mit Rollerskates, das war ja spektakulär. Zu dem Zeitpunkt war das scheißegal, Rollerskater in der Halfpipe wurde genauso akzeptiert wie Skateboarden. Und so, ich bin ja auch nicht zum Schluss Rollerskater in der Halfpipe gefahren, weil das einfacher ist und ich dann auch mitfahren konnte. Jedenfalls weiß ich noch ganz genau, ich stand in der Einkaufspassage und da war so eine schöne... wie nennt man das hier, so aus Kunststoff, so über dem
Schlauch. So Markise.
Markise, genau, so eine Kunststoffmarkise. Und ich wusste genau, irgendwann passiert was. Und Martin Bräuch mit seiner Rollerskates fliegt da oben raus. ganz gezielt auf die Markise und lande in der Markise, wo ich dann unten die 8 Rollen, sag ich, unten schön abgebildet und so weiter und so fort. Ja, natürlich, du bist schrecklich leid, das ist einfach passiert und nicht ohne Kontrolle. Natürlich hat er das absichtlich gemacht, aber das war einfach, verstehst du, die hatten alle meistens zu viel Scheiße im Kopf. Ja, die wollten Rockstars sein, verstehst du, verhinderte Rockstars, und da haben sie doch meine Kosten ausgelebt. Der Kerl hat ein Buch geschrieben über den Kacke.
Ralf.
Paid Vacation. Und ich musste mal payen.
Du hast deine Holidays bezahlt. Dietmar,
ja.
Wollen wir was spielen?
Oh mein Gott.
Spiele mit Dito. Dito.
Bist du ein Spielekind?
Ja.
Oder seid ihr ein Spielekind?
Ja, ich bin Spielekind.
Das ist eine sehr gute Sache, ja, kommt drauf an. Ja, also wir haben in unserer Runde immer so, wo wir mal ab und zu eine ganz kleine Spielerunde aufmachen, einfach um mal was ganz anderes zu tun. Ja. Thomas, was schwebt
dir vor? Ich hätte heute etwas ganz Neues mit dabei.
Oh mein Gott.
Hoffentlich auch für euch neu.
Ist ja auch ein relativ simples Talkspiel eher, damit könnten wir einsteigen,
ja, bitte.
Nämlich vervollständige Sätze. Das können wir gerne mit euch beiden spielen, Titus und Ralle. Titus, Freiheit bedeutet für mich?
Extrem viel.
Ralle, das Erste, was ich morgens mache, ist?
Aufstehen. Sorry.
Genau, ja, logisch. Aufstehen. Das war jetzt gerade ein Nein, ganz spießig, NTV anschalten.
So spießig ist das nicht. Titus, über Deutschland denke ich?
Ganz differenziert und das kann ich nicht mit einem Wort begründen. Also ich lebe extrem gerne hier, aber was momentan passiert, das kotzt mich an, sagen wir so.
Ralle, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Würde ich alles genauso machen.
Gute Antwort. Titus, die Rolle als lebende Legende bedeutet mir?
Scheißegal, macht Spaß.
Ralle, am liebsten esse ich?
Alles, was mir schmeckt.
Jetzt wird er wirklich ein Spielchen.
Titus, wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
Bier.
Ich glaube, die Frage muss ich dir stellen. Meinen Enkeln rate ich?
Mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht.
An meiner Frau liebe ich am meisten?
Am meisten kann ich gar nicht sagen. Das ist täglich anders, verstehst du? Das kommt immer drauf an, in welchem Bereich. Ne? Ich liebe vieles an dir. Und immer wenn es gerade soweit ist, liebe ich das am meisten.
Das ist eine schöne Auswahl. Das ist gut.
Ja.
Letzte Frage.
Die ist auch sehr flexibel.
Letzte Frage, Ralf. Skaten ist für mich?
War für mich mal alles und jetzt immer noch Teil meines Lebens.
Prima.
Sehr schön.
Danke euch. Dann haben wir das.
Und eine ganz kurze andere Geschichte noch, die nennt sich Klugscheißer. Weil das ist immer sehr schön.
Ja,
super. Da haben wir genau das richtige Spiel. Haben wir genau das richtige Spiel für euch. Und zwar bedeutet es, ich stelle jetzt 3 Fragen. Ich gehe jetzt mal abwechselnd. Ne? Und ihr überlegt einfach mal die Antwort. Wie viele Hölzer liegen normalerweise in einer Streichholzschachtel?
Ich habe die noch nie gezählt. Geschätzt.
Der Mann sagt geschätzt, und fängt an zu zählen.
Nicht verkehrt. 40 Stück.
Ja.
40 Stück.
Ich hab durchgezählt.
Ralle, wie kommt es, dass Restaurants oft in den Farben Gelb und Rot eingerichtet sind?
Sind das Farben, die den Appetit anregen?
Du bist der Hammer. Jawohl. Absolut. Absolut.
Selbsterklärend.
So. Titus, kann eine Schildkröte, die auf dem Rücken gelandet ist, von alleine wieder auf den Bauch kommen?
Das kommt drauf an, wo sie gelandet ist. In der Regel, wenn eine Glasplatte ist, würde ich sagen, nein.
Falsch, sie kann.
Echt?
Ja, sie kann. Das war's auch schon. Ganz schnell und
kurz. Und wie macht die das?
Die wirft ein Seil und hangelt sich dann irgendwie am nächsten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber anscheinend mit Bewegung. Sie kriegt es hin. Eine Schaukelbewegung. Wahrscheinlich wie du beim Skateboard, weißt du? Immer so links, rechts, links,
bis mit den Füßchen so.
Ja, genau. Sieht so ein bisschen
wippen. Ja, die brauchen aber Karnevalsmusik dazu.
Vielleicht so eine Art Eskimo-Rolle.
Ja, oder wie, sowas. Das war schon?
Ja, das war
ich
schon.
Ich dachte, jetzt käme eine Frage, wo ich auch richtig was drauf sagen kann.
Ach so, wisst ihr?
Machen wir noch
was. Okay, selbst wenn Kinder schwitzen, riechen sie nie nach Schweiß. Warum nicht?
Weil der Schweiß frisch ist. Schweiß stinkt nur, wenn er alt ist. Und man sich nicht wäscht.
Schweißdrüsen entwickeln unangenehm riechende Stoffe erst dann, wenn wir in die Pubertät kommen. Ja, aber es ist toll. Kinder riechen erst schlecht, wenn sie Pickel kriegen. Wahnsinn.
Ja, das ist ja nun mal relativ, ne? Mhm. Auch Frauen nach der Pubertät, wenn ich mit denen zu Gange war und die geschwitzt haben, fand ich das nie unangenehm.
Letzte Frage, guck mal, das ist ja einfach nur, um auf den Punkt zu kommen, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. Welches Land importiert weltweit den meisten Wein?
Deutschland.
Richtig.
In diesem Sinne
Zeit. Bei dem Podcast ist mir das doch klar.
In diesem Sinne Zeit für ein letztes Bier, würde ich
richtig
sagen.
Richtig, her mit dem Bier.
Was wollen wir nehmen? Wir haben noch mehrere hier.
Hier, das Helle ist geil.
Das Helle? Dann machen wir das Helle.
Also das ist Oberbräu Hell. Also das Verrückte ist ja, nee. Da ist jemand ganz raffiniert gewesen, weil der Tegernseher, das geht ja so ab wie Zäpfchen, ne, das findet gerade in Norddeutschland, ne? Und dann hat irgendeine bayerische Brauerei gesagt, ach, mach ich das doch so ähnlich, ne, dann geht das auch gut. Aber ist keine Idee und schmeckt gut.
Ist gut.
Ist aber.
Sieht gut aus. Von der Oberbräu Vertrieb GmbH aus Holzkirchen.
Nee, wird vertrieben hier natürlich, sonst hätten wir das nicht gekriegt, ne, über unseren Sigi.
Gut, das war Steiner. Prost. Jeder braucht so einen Sigi.
Nee, bei Hell sind wir wieder da, wo ich wirklich. Ich trinke übrigens auch gerne Kölsch. Nur ich konnte so schnell keinen Kölsch-Sponsor.
Da gibt es ja zig Kölsch.
Ja, es gibt eine Menge Kölsch. Und das Besondere an Kölsch ist, und das mag ich auch so, weißt du, die ganzen anderen Biere, die kannst du auf der ganzen Welt brauen, wo du willst. Bei Kölsch gibt es ein ganz strenges Gesetz. Im Luftlinienumraum von 50 Kilometer, wenn man da dieses Bier braut, dann darf man das Kölsch nennen. Sonst darfst du das nicht Kölsch nennen. Und eine Brauerei in meinem Heimatort, da wo ich geboren bin, oder in der Nähe, das ist die Erzquell-Brauerei. Und die verkauft jetzt das geilste Kölsch der Welt, obwohl es weiter als 50 Kilometer weg ist, weil da auch in der Gegend gern Kölsch getrunken wird. Was haben die gemacht? Die haben eine Mini-Mini-Brauerei innerhalb des 50-Kilometer-Gürtels gekauft. Und da brauen sie das jetzt und schaffen sie dann ins Siegerland. Und da wird dann Kölsch gesoffen. Jetzt haben wir unser eigenes Kölsch ausgetrickst. Die Kölner ausgetrickst. Prost.
Auf unsere Oberbräu.
Oh. Auch ganz anders.
Ne, ich finde, das ist, ja, weil das ist,
ich mag Helles gerne.
Süffig, das ist nicht bitter.
Ja. Ist wirklich gut.
Lecker.
Ist wirklich
also,
gut.
Also, das kannst du so schön neben mir trinken.
Ja, absolut.
Richtig, also, das hat auch so richtig bayerisches Flaggen-Label mit in Trachten.
Ja, lustiges
Pärchen. Ja, erst habe ich schon gedacht.
Lustiges Pärchen mit einer Maß in der Hand.
Ja.
Die Flaschen werdet ihr natürlich wieder sehen auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de.
Ja.
Oder auf.
Wo wir bei dir sind. Wo wir bei dir sind. Also, ich bin genau das Gegenteil vom Witzeerzähler. Ich kann keine Witze behalten und ich kann keine erzählen. Aber es gibt einen Witz und das ist zufälligerweise ein Bierwitz.
Ja, damit.
Und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann könnte ich den erzählen und hier wird das passen mit dem Bier.
Erzähl jetzt bitte.
Okay, also, sitzt in der Kneipe ein Kölner, ein Düsseldorfer und Dortmunder. Ihr wisst ja, wofür die Städte stehen. Nee, und dann kommt die Bedienung und fragt, was zu trinken. Und sagt der Kölner, ein Kölsch. Düsseldorfer sagt, ein Alt. Dortmunder sagt, ein Wasser. Gucken die den an und sagen, hey, warum bestellst du ein Wasser? Sagt er, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins.
Sehr schön. Sehr schön.
Ich bin richtig geil.
Darauf ein Helles.
Oh, deswegen konnte ich nicht so gut behalten, weil ein Bierwitz ist. Als ich nicht behalten kann.
Titus, magst du uns noch ein bisschen was von deiner Stiftung erzählen? Du hast ja 2009 eine Stiftung gegründet.
Ja.
Was man so, wenn man ein Lebenswerk so groß geschaffen hat wie du, dann kommt irgendwann die Idee einer Stiftung. Was macht ihr da genau?
Ja, ob man das jetzt Stiftung nennt oder wie auch immer. Ich will das jetzt, das ist ja nur eine Rechtsform, so eine Stiftung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ich habe den Begriff Stiftung und diese Rechtsform nur gewählt, weil ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja so ein Kommunikationsmensch und ich überlege mir immer, wie wird was da draußen aufgenommen. So, und wenn ich das Verein nenne, nee, dann ist das ein Verein. Wenn ich das Stiftung nenne, sagen alle, boah, Stiftung. Das ist der Grund, dass eine Stiftung ist. Ich hatte gar kein Geld für eine Stiftung, weil normal hat eine Stiftung richtig Geld. Und ja, da habe ich hier gefragt, was ist denn das Minimum, das hier der Regierungspräsident hat als Stiftung anerkennt. Ne? Und das war gerade in meiner größten Krise, ich hatte wirklich nicht einen Euro. Ja, und dann haben die gesagt, ja, so 50.000 Euro, drunter geht gar nichts. Ja, dann habe ich gedacht, scheiße, wo kriege ich die 50.000 Euro hin? Dann habe ich T-Shirts gedruckt mit Skated. Und dann habe ich, weil ich noch Chef war von Tidus, habe ich alle Franchiser, habe ich gesagt, ey, ich habe hier geile Tidus-T-Shirts, ich schenke euch hier 10 T-Shirts, ihr müsst aber, jeder muss dann, ich weiß gar nicht mehr, 1.000 Euro oder sowas spenden. Mhm. Ja, und das waren ungefähr 50 Leuten und dann hatte ich ungefähr 50.000 zusammen und dann hatte ich das Gründungskapital und habe damit die Stiftung gegründet. Also Leute, die sonst Stiftung machen, würden sagen, ja, ich habe gar keine echte Stiftung. Ja, wenn das so ist, aber ich fand einfach, ja, und eine Stiftung hatte den Vorteil für mich, weil die ist einmal festgesetzt und die kann keiner mehr anrühren. Bei so einem Verein kann ja jederzeit eine Versammlung sein und plötzlich werfen die alles über auf. Wenn ich aber eine Stiftung, meine Satzung mache und sage, so und so will ich die Welt retten, dann ist das auch über meinen Tod hingültig und deswegen habe ich die Stiftung genommen. Also hat nichts mit steuerlichen Vorteilen, nichts mit überhaupt zu tun, sondern nur mit diesen Sachen. Und es ist eine gemeinnützige Stiftung, beziehungsweise... Nee, das erzähle ich jetzt nicht den ganzen Scheiß, sonst sind wir heute Abend noch dran, weil in Münster das Finanzamt meinte natürlich an Tidus, man kann nicht gemeinnützig sein. Deswegen haben die über 10 Jahre mir immer die Gemeinnützigkeit wieder wegnehmen wollen. Ich habe dagegen geklagt, der Kriegner wurde mir zu teuer. Deswegen habe ich jetzt in Berlin erstmal ein Skedet e.V. gegründet. Das Berliner Finanzamt hat kein Problem, aber vorher habe ich ein S1 gegründet. Und als dann in Münster Finanzamt in Essen da die beeinflussen wollte, dann habe ich in München einen übernommen, weil ich wollte die Gemeinnützigkeit machen. Nee. Und ich bin immer dahin gegangen, Wo die Frau, die mich da nicht leiden kann, beim Finanzamt, wo die nicht rankam. Und deswegen sind wir da sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich einen Passus in der Stiftung gefunden und deswegen wird die wieder gemeinnützig, weil in der Stiftung steht nämlich in der Satzung, die Stiftung kann ihre Gemeinnützigkeit selbst oder durch fremde Dritte nachweisen. Ne? Und dann hat Finanzamt Berlin die Gemeinnützigkeit und die haben dieselbe Satzung und die verwenden Skedet und wir haben dann einen Vertrag und so weiter. Und die machen das jetzt schon seit 5 Jahren, kriegen immer von Berlin den Stempel und dann sage ich mir, dann will ich jetzt mal sehen, was die Frau sagt. Wenn ich durch fremde Dritte nachweisen lasse, dass meine Stiftung gemeinnützig ist und deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass am nächsten Jahr meine Stiftung dann auch wieder gemeinnützig ist. Und ja, manchmal ist das ein harter Kampf, sowas. Ich gehe jetzt ziemlich viel in unsere, ja Gott, ich meine, wir haben so eine komplexe Gesetzeslage, insbesondere die Steuergesetzgebung und das gemeinnützige Steuerrecht ist ungefähr das Komplizierteste, was du dir vorstellen kannst, weil du hast 4 Steuerbereiche, die unterschiedlich bewertet werden. Die Gemeinnützigkeit, die keine Steuern kostet, aber da darfst du keine Gegenleistung, keine Spende geben. Alleine wenn du schon einen Link machst, ne, dann musst du schon wieder versteuern. Ja, dann gibt es den wirtschaftlichen Bereich, da wirst du genau gesehen wie ein GmbH, also wie ja, ein wirtschaftlicher Bereich, dann gibt es den Zweckbetrieb, da brauchst du gar nicht mit anzufangen, da kann dem machen, was sie wollen. Und dann gibt es noch die Vermögensverwaltung, weil klassische Stiftungen halt über ihr Vermögen Geld mitmachen, das ist dann steuerfrei, weil sie damit gute Sachen machen. Das fällt dann bei mir flach, weil ich kein Vermögen da drin habe in dem Sinne. Also, aber inzwischen, dadurch, dass ich dauernd gegen das Finanzamt mich wehren musste, kenne ich mich da sehr gut aus. Das wäre so die nächste Berufsgruppe, die ich jetzt angehen könnte, der geilste Berater zu werden im gemeinnützigen Steuerbereich. Aber das wolltest du gar nicht wissen. Du wolltest wissen, warum ich so ein geiler Typ bin. Und wie wir die Welt retten.
Ja.
Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe also dadurch, dass ich ja pädagogisch studiert habe und auch Studienrat war und eigentlich immer einen pädagogischen Ansatz hatte und ja, dann auch durch meine Art, weil immer, ich, Gott, wie ich groß geworden bin, in der 50er und Dingsbums, das meiste, was du mitbekommen hast von Eltern und allen, ey, du bist verantwortlich, nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt. Verstehst du? Wenn in China ein Sack Reis umkippt, dann manchmal hinfliegen zu müssen, müssen wir aufstellen. So ungefähr bin ich drauf. Und deswegen tut mir die Stiftung gut, weil ich da das Gefühl habe, dass ich was mache. Und diese dankbaren Blicke von den Kids. Und wenn ich sehe, dass ich da wirklich was bewege, das bringt meinem Selbstverständnis und meinem Ego und meinem Selbstbewusstsein und meinem Wohlbefinden bringt das unglaublich viel. Also ich bin so ein Typ, der auch ehrlich sagt, ich mache es nicht nur für die Kids, weil ich glaube nicht an Altruismus, weil wenn der Mensch altruistisch sein könnte, dann würde der schon lange nicht mehr existieren. Der Mensch existiert nur deswegen immer noch, weil er an sich denkt. Ist doch scheißegal, wo die Motivation herkommt. Entscheidend ist ja, was du bewegst. Und ich kann das auch nur so lange durchhalten, und diese ganzen Sachen machen, wenn mir das gut tut, Mensch, auch davon was hab. Und ja Gott, ich habe halt die Macke, wenn ich der Lehrer nach vorne hole und sagt, ey Jungs, wenn das euch nicht werden soll, müsst ihr so sein wie der Titus, dann vergeht kein Tag, wo ich nicht meine, allen beweisen zu müssen, dass ich doch ein geiler Typ bin und was geschafft habe. Wie du das jetzt interpretierst, ob das Mangel des Selbstbewusstseins ist oder wie auch immer, also ich bin nicht der Typ, der nach Mallorca zieht die Beine hoch, nicht. Ich werde noch 3 Tage, wäre ich der unglücklichste Mensch der Welt. Ja, ich muss die Welt retten. Dann fühle ich mich wohl. Und das funktioniert ja sehr gut, weil dieses Werkzeug Skateboarden, also über selbstbestimmtes Lernen, haben wir ja gezeigt, in Afghanistan angefangen. Wir haben jetzt 30 Projekte weltweit in Damaskus. Schöne Story, dauernd Kontrollen. Heißt, ich wollte wieder fliegen, stehe da mit einer afghanischen Klamotten hier, dieser weiten Boxer hier, Dings vom Turban, konnte ich innerhalb von Minuten schon binden, stehe ich da und ich nehme immer Augenkontakt auf mit denen, die mir irgendwie mal im Wege stehen könnten. Und deswegen habe ich schon, als ich noch 20 Leute vor mir hatte, habe ich schon immer den Typ angeguckt, der da kontrollierte, ne? Und irgendwann war der Blick bei mir und dann zeigt, als ich da hinkomme, war ich schon sein Freund. Ne? Und dann geht er und er labert irgendwann, hört sich sehr freundschaftlich an und Dings, ich nur genickt. Er geht an mir runter, kommt auf meine Schuhe, schnell da hoch und sagt, American? Ich hatte keine Gummilatschen vom Flohmarkt an, ich hatte Vans an, also Sneakers. Und das war dann ungewöhnlich. Da habe ich dann nach mir sofort am Flohmarkt die billigsten Plastiklatschen gekauft und da bin ich dann doch überall als Afghaner wieder durchgegangen. Aber ich habe noch eins vergessen.
Was denn?
In Deutschland bin ich auch aktiv und ich habe noch einen Lehrauftrag an der Uni Münster.
Ja.
Natürlich für Skateboarden, aber natürlich. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dadurch hatte ich Zugang zu den Professoren und ich habe 3 Professoren überzeugt, ehrenamtlich ein Forschungsprojekt für mich anzuleihen, ja. Weil ich habe das Projekt, haben wir gegründet vor 7, 8 Jahren, Skatenschat Ritalin, weil ich ja selber so ein Hippel-Typ bin, haben wir die ADS-Kids, wie soll ich sagen, immer sehr angesprochen, weißt du, und mir war vollkommen klar, die hochintelligent teilweise werden aussortiert, werden in die Ecke gestellt, können unsere Gesellschaft eigentlich durch die Decke bringen, weil sie viel belastbarer sind als jeder andere Mensch, sieht man ja auch an mir, ich kann nichts dafür, dass ich so belastbar bin, das ist einfach.
Aber ganz ehrlich, das ist etwas.
Und dann habe ich die überzeugt,
ja,
ein Forschungsprojekt mit mir aufzusetzen. Und die haben 4 Jahre geforscht und wir haben richtig professionell im Sportwissenschaftsinstitut mit Highspeed-Kameras, mit der modernsten Technik, haben wir die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit ADS-Diagnose vorm Skateboardkurs, Skatenschat Ritalin, vor dem Workshop und danach gemessen und haben extreme Erfolgserlebnisse durch diese Messungen, haben gleichzeitig versucht, auch die Sozialkompetenz auch irgendwie zu messen und auch das kognitive Verhalten und sind überall zu ganz geilen Ergebnissen gekommen. Dann kam Corona dazwischen, aber die Ergebnisse kommen jetzt raus. Und mein Traum ist es immer noch, dass ich das Ganze so weit mache, dass ich hier so eine Art Ausbildung für Skateboard-Therapeuten mache und dann mit der Krankenkasse klar mache, dass Ärzte auf Krankenkassenkosten einen Workshop natürlich mit ausgebildeten Skate-Aid-Therapeuten verschreiben kann, statt direkt Ritalin zu schreiben, weil in unseren Kursen haben tatsächlich Eltern Ritalin abgesetzt, weil dieses selbstbestimmte Lernen über das Skateboarden denen so viel Selbstbewusstsein gegeben hat, dass die gar kein Ritalin mehr brauchten. Weil es ist ja auch eine Frage, wie ist dein Selbstverständnis? Was hast du für eine Persönlichkeit? Und wenn die Schule gibt Kinder mit ADS-Diagnosen keine Chance, Persönlichkeit zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln, die werden fertig gemacht. Und genau, dann geben die jemanden auf. Das ist das sogenannte Rollenverhalten. Wenn mental starke Menschen wie Lehrer den Schülern und der ganzen Klasse klar machen, das ist der Zappelphilipp und der Klassenidiot, dann spielt der den irgendwann.
Ja, wunderbar, wunderbar. Wir kommen zu einer Rubrik, die wir abschließend machen. Und zwar, die heißt bei uns, und das ist heute mit Sicherheit eine der herausforderndsten Rubriken, die wir haben, aufgrund A, der Biere und des Schnapses, die wir haben. Sie heißt Zungenbrecher. Richtig.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Thomas, du hast dir für wen was ausgesucht?
Ich hätte einen mit, sagen wir mal.
Aber jetzt sind Fischers Fritz, Fisch.
Nur so ähnlich. In die Richtung. Ähnlich, sagen wir mal, ich hätte hier einen für Titus.
Ja, sehr schön. Titus,
lies doch bitte diesen Zungenbrecher vor.
Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren, sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren.
Sebastian ist geschlagen hoch 10.
Der das hat noch nicht genug Bier gehabt.
Was ist denn mit dir los?
Ja, das geht nur, wenn ich Bier gesoffen habe.
Wahnsinn.
Du musst mich mal nüchtern fragen.
Ralle, du darfst den dickgedruckten...
Ja, nee, dazu kann ich auch erzählen. Weißt du was? Das ist jetzt ein typisches Beispiel. Ohne Quatsch. Ich habe festgestellt, dass bei mir Drogen, sag ich mal, anders wirken als bei jedem normalen Mensch. Ich erinnere mich an die Studentenzeiten, da wusste ich noch nicht, weshalb. Wenn wir alle nichts getrunken hatten, habe ich immer die größte Scheiße gebaut. Ja. Und meine Freundin, jetzt Frau, die war immer stinkesauer. Wenn wir durch das Kreuzfeld gezogen sind und waren so richtig alle zu, dann fing die an und wollte die Gaslaternen austreten. Ich habe das nur im nüchternen Zustand gemacht. Und dann war ich mit der Spielverderber, da habe ich über die Schulter gemacht und habe gesagt, jetzt über Schluss bin ich eher nach Hause gegangen. So wirkt bei mir Alkohol, verstehst du? Und jetzt ohne Quatsch, als ich anfing, mein erstes Buch, ich habe ja in meinem ganzen Leben keine Bücher gelesen und nichts, weil ich gar nicht so lange stillsitzen kann. Und dann fange ich an, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gelesen, für ADHS-Typen ist auch Kiffen ganz gut. Und dann habe ich mir einen Joint gedreht und meine Frau kommt nach 8 Stunden abends, sitzt schon am Kamin und sagt, ich sag mal, bist du krank? Was ist mit dir los? Du sitzt nach 8 Stunden hier und schreibst immer noch. Also bei mir hochkonzentriert dann. Hochkonzentriert. Dann bin ich nicht...
Ja, aber das ist auch gerade was Kiffen angeht.
Weil das ist nämlich immer, so, wie ist die chemische Zusammensetzung in deinem Kopf? Deswegen geben die denen ja Ritalin, weil da anscheinend was fehlt. Aber manchmal fehlt das gar nicht, also zu viel.
Ja, beeindruckend. So, Ralle ist dran.
Ich versuche mein Glück mal. Ja. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz ritzen, wobei sie schwitzen, sind 17 Schwitzende auf dem Schnitzsitz sitzende spitze Schnitzer benutzende Schnitzholz ritzen Schlitzer.
Oh, wow! Alter Falter, aber super sauber.
Das hast du wirklich gut hingekriegt.
Alter Falter, übelst. Okay, jetzt
geht's mal. Du bist dran.
Ah, ja, den kenne ich ja auch. Scheiße. Stahlblaue Stretch-Jeans-Strümpfe strecken staubige Stretch-Jeans, strecken stahlblaue Stretch-Jeans-Strümpfe. Boah. So, hier, guck mal, ist deiner.
Der ist aber sehr lang, das sehe ich aus der Ferne schon.
Ja.
Oh, ich habe jetzt Spaß gekriegt. Ich könnte jetzt den ganzen Abend nur noch so Sachen vorlesen. Nee, ich danke mich nicht so weit
rein. Das ist super.
Ja, genug Bier ist ja noch da.
Ja, eben. So.
Bei der Picknickpause in Pappelhusen aß Papa mit Paul 2 Pampelmusen. Doch bei dem Pampelmusengebabbel purzelt plötzlich der Paul von der Pappel mit dem Popo in Papas Picknickplatte, wo Papa die Pampelmusen hatte.
Du hast lange geübt.
Oh, Paul, schrie Papa, du bist ein Trampel, plumpst mitten in meine Musepampel. Ich wollte sagen, die Mampelpuse. Nein, Pumpelmase. Nein, Pampelmusel. Das gab vielleicht ein Hallo. Die Pappeln, der Papa, der Paul und sein Po, das Picknick, die Platte, um die war es schad, das war ein Pampelmusensalat.
So, jetzt seid mal bitte...
Was ist mit dir passiert?
So, weißt du was? Eine ernsthafte Frage. Seid mal bitte Titus. Ganz ehrlich.
Ja.
Ihr habt alle ADS.
Scheinbar.
Ja, ich hoffe doch.
Scheinbar.
Ganz ehrlich. Prost. Ja, alle.
Prost. Sonst geht das nicht.
Das ist ja unglaublich. Was ist heute los? Wir müssen mehr Bier trinken.
Das ist nur, weil Sebastian heute nicht da ist.
Ja, natürlich.
Der das sonst immer so
die
gut
macht. Quarkfee, ja. Der
genau. Prima. Dieter, wir machen heute keine Punkte.
Nein.
Wir machen heute keinen goldenen Kronkorken.
Nein, brauchen wir auch nicht. Punkte. Brauchen wir nicht.
Normalerweise bepunkten wir die Weine am Ende immer noch.
Ja, so.
Da wir heute aber 34 Biere gefühlt gehabt haben, würden wir das mit den Punkten nicht mehr hinbekommen. Deshalb haben wir uns eben schnell entschieden, wir machen heute mal einfach keine Punkte, weil diese
Sendung... Nee, wir machen Striche.
Wir machen Strich. Das genau. Diese Sendung ist sowieso sowas von außergewöhnlich. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Diese Sendung braucht auch keine Punkte, weil die hat sowieso ein Platin-Siegel verdient.
Nee, die Sendung kriegt Punkte.
Das Einzige, was wir noch sagen können, ist, und das ist aber das, was wir immer machen, ist im Grunde genommen, also erstmal, wir bedanken uns herzlichst. Wir bedanken uns herzlichst, dass wir hier bei dir auch, Ralle, also, dass wir hier sein dürfen. Durften das Reich zu betreten und überhaupt, also die geilste Toilette zu betreten, die es ever gab.
Besser als bei Jessica Stockmann.
Ja, leider Gottes, lieber Jessica, also wenn du Einrichtungsideen haben möchtest, komm einmal mal zu Titus. Aber einfach diese Herzlichkeit hier, dieses Empfangs, diese Unbedarftheit einfach auch und dieses einfache, wirkliche, inspirierende, und das muss ich wirklich sagen, dieses inspirierende, nehmt euer Leben bitteschön so, dass ihr einfach so seid, wie ihr seid, dass ihr Lust habt und Bock habt auf das zu tun, was ihr tun wollt. Und ich bin selten so inspiriert gewesen wie heute. Und deswegen, auch wenn Thomas noch was sagen will, ich bin beseelt, ich bedanke mich herzlichst für nicht nur unsäglich viel Bier und auch Schnaps, sondern einfach für diese wunderbare Gastfreundschaft und für dieses tolle Beisammensein.
Liebe Leute, bitte kommentiert und teilt diese Folge. Ihr findet uns wie immer auf Instagram unter invinovervivas, das gleiche auch bei Facebook. Da haben wir mittlerweile sogar mehr als 6 Follower. Ihr findet uns auf YouTube und natürlich auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Irgendwoher habt ihr uns ja auch gerade schon gehört. Ich sage auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es war ein fantastischer Nachmittag. Ich habe selten so einen Spaß gehabt, so viel gelernt, so viel Inspiration. Das letzte Mal ohne Spaß, glaube ich, als ich Günter Grass Fahrer war, aber das ist eine andere Geschichte. Und das letzte Wort, Titus, hat bei uns immer der Gast.
Okay, dann schließe ich mich diesem ganzen Gedanke-Gedusel an. Und das meine ich auch ernst, weil... Ja Gott, ich kann auch Komplimente verteilen. War der geilste Podcast, den ich je geben durfte. Und ich habe schon verdammt viele gegeben. Aber das lag nicht nur an euch beide, das lag auch an dem schönen vielen Bier und an dem Schnäpschen. Weil dann macht ein Podcast nämlich noch mal mehr Spaß. Und ich meine, das ist ja allgemein bekannt, dass wenn du viel redest, du auch die Stimmbänder schmieren musst. Deswegen haben Redner ja auch immer so ein Glas Wasser da stehen. Ich glaube, mit Bier wird das noch besser gehen. Und ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Und ich glaube, der Ralle auch. Und,
definitiv.
Ja. Und deswegen, ja, alles gewöhnt, dass er nie zu Wort kommt bei mir. Deswegen. Nochmal, Dankeschön. Es war wirklich schön, dass ihr hier wart. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das einzige Wermutstropfen ist, dass ich jetzt den ganzen Rest alleine saufen muss. Und noch sind wir ein bisschen hier. Okay, dann können wir weitermachen.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.